In 7 Sekunden kann sehr wenig passieren und die sind jetzt schon um die 7 Sekunden. Und dabei sind 7 Sekunden manchmal der einzige Fokus, der zählt. Wie und warum das heute wichtig ist, erfahrt ihr in der Bestzeitfolge von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, das ist ja für Menschen so in deinem Metier gar keine Größenordnung, 7 Sekunden. Obwohl, wenn man 7 Sekunden seine Bestleistung verbessert auf irgendwas, das ist schon in Ordnung. Aber wenn das der gesamte Schaffenszeitraum ist, das ist schon krass.
Das ist für uns Marathonläufer, lieber Ralf, ist das ganz, ganz weit weg in der Vorstellungskraft. Also PB nimmt man immer, ja, auch wenn es 7 Sekunden sind. Es wäre jetzt, glaube ich, nicht eine PB. Kommt immer natürlich vielleicht auch auf die Vorgeschichte an, ob man irgendwie von einem Comeback zurückkommt oder so. Aber es wäre jetzt nicht die PB, die du als Marathonläufer extrem fühlen würdest, glaube ich. Aber
weil ich, das ist nämlich genau der Punkt. Du erinnerst dich ja sicher noch an deine PB.
Ja.
Und dann hast du mich auch immer wieder und jetzt auch noch immer wieder gesagt, waren nur ein paar Sekunden.
Ja, das stimmt. Es waren nur ein paar Sekunden besser. Damals, das meinte ich, deswegen habe ich es versucht, schnell einzufangen. Damals war es so, wenn ich jetzt zwischen 2015 und 2020, wo ich ja noch einmal meine Marathon-Bestzeit um 35 Sekunden verbessern konnte. Das ist jetzt auch nicht eine Dimension, in der man jetzt, glaube ich, sagen würde, sonst, wow, ist ja nicht mal eine Sekunde auf einen Kilometer. Aber die Jahre dazwischen waren sehr schwierig und durchaus ja auch davon geprägt, vielleicht die Karriere zu beenden, weil man keine Perspektive mehr sieht, sich weiterzuentwickeln. Und dann mit schwierigen Entscheidungen, die man getroffen hat, mit neuem Coach, mit neuem Mut und neuem Optimismus auch, den man daraus geschöpft hat, nochmal eine PB zu laufen, war schon, das hatte mehr was halt von Selbstbestätigung und sich selber nochmal das beweisen, dass es das doch scheinbar mehr im Körper drin ist. Aber ja, es ist natürlich trotzdem in der es ist absurd, da habe ich früher nie nachgedacht. Ich habe früher nie nachgedacht, das können wir mit unserem Gast heute, ist das ja wie gesagt auf einem ganz anderen Level. Das hinterfragst du früher nicht. Du bist ja nur daran interessiert, Fortschritt zu erzielen und eine stetige Verbesserung, solange man es eben kann. Aber natürlich ist man auch früher für 3000 Meter Läufe, wo du ja nicht mal 8 Minuten rennst, irgendwie nach Irland geflogen, wo du dann heute denkst, ja gut, erklär das mal einem normalen Menschen, der mit diesem Sport nichts zu tun hat. Ja, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, also ich habe eigentlich studiert, ich habe aber auch relativ intensiv Sport gemacht und ab und an bin ich ein Wochenende einfach wohin geflogen, um 8 Minuten mir die Seele aus dem Leib zu laufen. Dann bin ich wieder nach Hause geflogen. Sonst habe ich da eigentlich auch nichts gemacht und Montag war ich wieder in der Uni. So, das ist ja, da haben dich die Leute ja schon angeguckt, als ob du nicht mehr alle Latten am Zaun hast. Jetzt 7 Sekunden, ganz anderes Ding. Also überhaupt der 7 Sekunden der sportlichen Betätigung ist für mich so unvorstellbar, weil das ja ein Vielfaches an, wie soll ich sagen, an Perfektion erfordert. Du hast ja da gar keinen Raum für Fehler. Im Marathon, das ist einfach komplett anderes Extrem mal zu nehmen, natürlich kannst du da vielleicht mal den anderen Fehler kannst du ausgleichen oder dich selber nochmal korrigieren oder vielleicht kannst du nochmal ein Loch zulaufen und solche Sachen. Da hast du das Gefühl, ein bisschen was hast du vielleicht in der Hand. Bei 7 Sekunden, sorry, also da kann ich mir gar nicht vorstellen, da wird wahrscheinlich jeder kleinste Fehler, beginnend mit logischerweise mit dem Startprozess, der bei 60 Meter natürlich nochmal mehr Bedeutung hat, bis wahrscheinlich, wie setzt du auf, Arme, wie lange ist man in der Schulter locker, keine Ahnung. Da gibt es wahrscheinlich gar keinen Raum für Fehler und das ist für mich ganz weit weg von dem, was ich gemacht habe früher.
Also, um es einfacher zu formulieren, Alexandra Burkhardt, die heute unser Gast ist, und das können wir jetzt schon sagen, ist ein sehr, 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 sehr schönes Gespräch geworden. Ist ja einfach mal die schnellste Frau Deutschlands derzeit. Ja, so Punkt. Das ist, glaube ich, ein bisschen fassbarer, was man in 7 Sekunden und ein paar Hundertstel machen kann. Aber das stimmt schon. Das ist halt schon auch ein wahnsinniger Fokus. Ja, also was da alles so mitschwingt und was Schwingungen da drumherum für eine Bedeutung haben, das wird sie uns alles gleich erläutern. Dazu kommt ja noch ein besonderer Umstand, der einen krassen Wechsel jetzt quasi auch im Sprintstil zufolge haben wird. Da könnt ihr euch auch schon mal darauf freuen, denn das ist auch eine besondere Situation, also eine sehr, sehr besondere Situation. Vor allen Dingen aber, es ist ja nochmal so ein Perspektivwechsel, ne? auch für uns, ja, wie wir auf viele Dinge geschaut haben, ja, weil mit einer Sprinterin über Sport und über Bewegen und über Laufen und über Fokussierung und große Erfolge und schwierige Phasen zu sprechen, ist halt schon nochmal anders. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Aber extrem spannend, ja.
Ja, also ich finde, vielleicht, wir sind ja jetzt nicht nur festgelegt auf Ausdauersport. Das ist unsere DNA, da kommen wir her, ne? Laufen, auch viele tolle Triathlon-Gäste schon gehabt. Wir hatten natürlich auch schon Experten hier zu Gast, die irgendwo im weitesten Feld des Sports als Mentaltrainer, Ärzte, Physios etc. tätig sind. Auch immer spannend, aber vielleicht auch tatsächlich mal den Blick ab und an mal wegrichten vom Ausdauersport, weil am Ende ist es ja so, ob wir da jetzt alle vom Training was mitnehmen können, vielleicht nicht unbedingt, aber aus den persönlichen Geschichten glaube ich schon. Und da bringt heute auf jeden Fall Alex Burkhardt eine Menge mit, auch historische, das kann man auch sagen, historische Erfolge in einer Kombination, die es in Deutschland nicht häufig gab, nämlich nur ein einziges weiteres Mal. Da kommen wir aber später dazu. Dreht sich um Olympische Spiele und da gibt es ja zwei Varianten, sage ich jetzt mal, die in der Regel nicht häufig kombiniert werden können. So würde ich es, glaube ich, mal ausdrücken. Und
Ja, die einen sind im Wesentlichen kalt und die anderen sind im Wesentlichen
und die im Sommer sind, da meistens auf die Kälte nicht so viel Bock in aller Regel.
stimmungsvoll.
Vor allem nicht, wenn man aus dem Kurzsprint kommt, glaube ich.
Ja, genau.
Ja.
Also mein Wochenende war ja ganz einfach, ne? Ich habe in Köln im Studio gesessen und habe einfach 15 Stunden lang Leichtathletik deutsche Meisterschaften kommentiert.
Ohne Sonnenschein, oder? Das ist halt echt.
Noch nicht mal mit Tageslicht.
Wahnsinn, das ist
Und
harte Arbeit, ey.
Frischluft war auch relativ knapp, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, also mit Tim Toller zusammen. Also es war schon ein Brett. Es hat trotzdem natürlich am Ende ziemlich Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Weil wir natürlich auch ein paar sehr coole Sachen gesehen haben, unter anderem diesen 60-Meter-Lauf von Alex Burkhardt, die er da gewonnen hat. Wir hatten ja den Termin heute schon mit ein bisschen Vorlauf, ja, ihr glaubt es nicht, aber hatten wir mit ein bisschen Vorlauf vereinbart und dann war ich natürlich schon auch sehr happy, dass das da so cool ausgegangen ist. Aber sagen wir mal, die bemerkenswerteste Leistung des Wochenendes fand ich tatsächlich Mo Abdillahi, der nicht die deutschen Meisterschaften gelaufen ist, und zwar nicht wie einige andere leider, die krank geworden sind, sondern weil er einfach einen anderen Weg gegangen ist und gesagt hat, nee, deutsche Meisterschaften bringen mich jetzt im Hinblick auf die kommende Saison jetzt nicht wirklich weiter, sondern ich gehe nach Boston und versuche dort deutschen Rekord über 5000 Meter zu laufen. Und das hat er nicht nur gemacht, sondern das hat er überragend gemacht. Ganz spannender Ansatz. Und ich hab gleich noch ein Ergebnis, was ich leider vergessen habe, am Sonntag in der Übertragung zu erwähnen.
Also ich glaube, erstmal von mir herzlichen Glückwunsch zu einem deutschen Rekord, weil das ist ja immer was Außergewöhnliches. Und der stand auch schon ziemlich lange, müsste von.
Nee, der stand nicht so lange, weil der war jetzt gerade noch mal verbessert worden.
Ich da hätte, ah nee, den hatte davor mal
Auf
Arne, glaube ich, oder? Und
13-13.
genau.
Auf 13-13 in dieser Saison
Ach
tatsächlich
so, okay,
sogar.
sorry, dann, aber
Ja.
hat der Arne ihn nicht früher mal einige Jahre in
Ja, ist
der.
aber schon, das ist schon
Genau,
lange. Das ist
genau.
schon wirklich länger her, ja.
Genau, und dann, genau, 13-13, jetzt Mo Abdillahi mit 13,06, ein paar zerquetschte, gigantische Leistung. Es ist, glaube ich, eine Entscheidung, die von Professionalität zeugt, weil er offensichtlich ein ganz großes Ziel hatte und da dann auch den Weg konsequent gegangen ist. Es ist ein bisschen unpopulär, manchmal so eine Entscheidung zu treffen, weil natürlich nationale Meisterschaften immer was Besonderes sind und wenn sich dann einer der, ich sage ja mal, Mitfavoriten mit der Leistungsfähigkeit, muss man ja davon ausgehen, dass es da für ihn auch sicherlich um Gold gegangen wäre, sich dann da rauszieht, ist das natürlich manchmal, oder wird das manchmal, gar nicht mal unbedingt aus den aktiven Kreisen, aber sonst manchmal in dieser Szene gibt es ja dann doch auch, kriegt man mal mit, dass manchmal die Leute das eher als ja, schwierige Entscheidungen auffassen, so sinngemäß, ja, die deutschen Meisterschaften nimmt er nicht wichtig oder irgendwie sowas und abgehoben oder so. Das sehe ich ein bisschen anders. Ein deutscher Meistertitel oder generell Medaillen bei deutschen Meisterschaften, bei Nationalmeisterschaften ist immer natürlich was ganz Besonderes. Auf der anderen Seite, hey, come on, deutscher Rekord. Also ich meine, wenn du sagst, das ist the place to be, da habe ich die bestmögliche Option, da kann man jetzt auch nicht sagen, dass da irgendein Partner involviert war, der ihn da jetzt hingebracht hat, sondern da sind unterschiedliche Geschichten vom Ausrichter und sein persönlicher Ausrüster. Von dem her muss man da, glaube ich, auch dann sagen, hey, das ist einfach von Anfang an ein großes Ziel gewesen und konsequent verfolgt worden. Umso mehr freut es mich natürlich, wenn das dann auch so aufgegangen ist. Heißt nicht, dass wir uns nicht für die Medaillenkandidaten auch freuen, die über die 3000 Meter die Plätze und dass sich ausgemacht haben. Also da auch Glückwünsche vor allem an Max Torwart und Florian Brem, die es sehr spannend gemacht haben. Das habe ich nämlich Freitagabend natürlich noch im Livestream der Sportschau bei euch verfolgt. Auch wenn, sagen wir mal, die Eventpräsentation und Ergebnisse gar nicht euch anzulasten, Ralf, und auch nicht in Tim natürlich, weil ihr und die ARD dafür nicht verantwortlich wart, sondern das war eine Eigenproduktion des DLVs. Da war noch Room for Improvement, würde ich jetzt mal sagen. Also das, ja, kannte man besser, aber ansonsten habe ich das, soweit ich es konnte, sehr gerne verfolgt das Wochenende über. Mit einem kleinen, Samstag habe ich nicht so viel gesehen, da war ich entweder im Auto und oder dann abends ja noch in einem eher festlichen Rahmen unterwegs, aber Sonntag auch zu Hause wieder, das war schon cool.
Also ich fand, die Laufwettbewerber hatten alle eine Menge, ja, also nimm Lea Meyer über 3000 Meter, ne? Die hatte vorher ganz anderen Fokus, weil sie eigentlich jetzt schwerpunktmäßig in den USA lebt und trainiert. Dann kam sie nach Deutschland, war ein bisschen krank, musste an der Uni eine ganze Menge Sachen machen, weil sie in Köln hier studiert eigentlich. Und hatte gar nicht so viel gemacht vorher. Und dann da einfach mal alleine loszustapfen und zu sagen, so, okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller, ja, laufen.
Zwei sehr beeindruckende Kilometer.
Das war schon wirklich, wirklich krass. Ja. Und ja, auch die 815 und so, das hatte halt alles was, ne? Und dann ist mir ja noch aufgefallen, dass eine Lady, die in den vergangenen Jahren immer ihren Stempel nicht nur auf die deutsche Leichtathletik und auf die deutsche Laufszene gesetzt hat, und zwar in Weltklasse-Manier, die Hallensaison ja aus einem anderen Grund nicht gemacht hat. Und die ist auch eine ziemlich beeindruckende neue Bestzeit gelaufen. Mm. Du weißt, über wen ich spreche?
Ja, ich nehme mal an, du sprichst von Gesa Krause.
Ja, exakt. Also ich hatte das dann noch irgendwann gesehen, dass sie in Cannes gelaufen ist. Ist da im Rahmen einer Halbmarathon-Veranstaltung 10.000 Meter auf der Straße gelaufen. Und ich hatte mir das Ergebnis tatsächlich schon, ne, rausgesucht, hingelegt und so, habe es dann vergessen über den Tag und habe mich ein bisschen geärgert. Aber das war natürlich jetzt echt eine wirklich fette Bestleistung, wobei sie das sehr lange nicht gelaufen ist.
Aber 31,40 ja, ist ja auch objektiv einfach eine richtig starke Zeit. Und wir haben ja, das hat sie ja auch kein Geheimnis draus gemacht, sie möchte im Frühjahr mal auf einer längeren Straßenstrecke, ich sage es, wieder aktiv werden, weil sie ist schon mal einen Halbmarathon gelaufen vor ganz, 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 ganz vielen Jahren, einfach als Teil der Bahnvorbereitung oder Ende der Grundlagenphase. Das war in Berlin, da waren wir nämlich gemeinsam, deswegen erinnere ich mich da noch dran. Das ist allerdings wirklich schon ein paar Jährchen her. Könnte.
Also was, in der Pandemie hat sie mal sowas Lustiges gemacht. Da war irgendwie so eine, ja, das war mehr oder weniger so ein Ding, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben, als es keine Wettkämpfe gab. Okay. Da ist die Halbmarathon gegen Anne Haut gelaufen.
Haben die so einen Wettbewerb am Stadion gemacht.
Ja.
Stimmt, ja.
Und da wollte sie auch nicht verlieren.
Und jetzt natürlich muss man sagen, das ist ja kein Wunder, dass eine Gesa Krause sich sehr akribisch vorbereitet. Also wenn es eines gibt bei ihr als roten Faden in ihrer Karriere, dann, dass sie zusammen mit ihrem Trainer Wolfgang Heinig sich auf alle Herausforderungen immer sehr, 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 sehr akribisch vorbereiten. Insofern, ein Zehner jetzt zu machen zu dem Zeitpunkt, macht natürlich sehr viel Sinn. Einerseits natürlich so ein bisschen Trainingswerte unter reellen Bedingungen überprüfen, andererseits sicherlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein tanken. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall als sehr gelungen bezeichnen. Ich weiß gar nicht, ist Halbmarathon schon kommuniziert, wo sie rennt? Ist es Berlin? Das weiß ich jetzt nicht genau.
Also ich weiß auf jeden Fall, wo sie ihren ersten in dieser Saison
läuft. Achso, okay, dann hast du den sogar schon parat, weil...
Ja, und zwar, wenn ich das richtig vorhin bei ihr gesehen habe, am 8. März.
Ah, Den Haag.
In Holland.
Nee. Ja. Doch. Boah, überragend, 2 Jahre aus dem Job raus, aber grob noch von
aber den... Aber kennst die Termine
noch. Ich wollte gerade sagen, so von den... Man weiß, man überlegt so, okay, ja. Mitte, Ende Februar ist immer so Barcelona, dann kommt der Sevilla-Marathon, war jetzt dieses Wochenende und irgendwo der März ist jetzt nicht ganz so richtig, also April hast du natürlich eine Masse an Events, März gibt es Optionen, ja, gibt es auf jeden Fall, aber auch nicht super viele und Den Haag war dann mir gedanklich noch irgendwie Anfang März. Das war eine Strecke, die in der Vergangenheit auf jeden Fall schon Weltrekorde hervorgebracht hat.
Aber was, echt? Das hätte ich jetzt
ja, ist schon lange her. Also vor Carbon-Ära noch. Bei den Männern glaube ich auch mal. Da waren wir aber eher noch so im Bereich, wahrscheinlich eher so 58, 59 Minuten. Also das zeigt alleine schon, dass es schon eine Weile her ist. Und ich überlege gerade, ja genau, irgendwo, man kriegt es natürlich aus der Bubble mit, wenn man da auch logischerweise mit seinen Leuten von früher das so verfolgt, ich glaube, Fabian Schlumpf ist da auch schon ab und an mal gelaufen. Und das ist ein bisschen Lotterie mit Wetter. Die Strecke ist, glaube ich, sehr schnell, sehr flach. Aber wie es halt so ist, holländische Küste, wenn halt Wind ist, ist es schlecht. Und deswegen, genau, die Witterungsbedingungen spielen da natürlich nochmal eine große Rolle. Ich hatte das aber jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass das so bald jetzt schon bei ihr geplant ist, was aber total Sinn macht, weil natürlich jetzt so 2 Wochen vorher so ein Zehner zu laufen, genau, perfektes Timing, genau, und du hast dann noch die Option, theoretisch einen draufzusetzen oder halt, wenn Den Haag zum Beispiel witterungsbedingt jetzt nicht so prickelnd ist, dass du dann noch das April machst, nicht, weil klar, 4 Wochen dazwischen ist eigentlich nochmal perfekt für einen Trainingsblock, inklusive Erholung nach dem Halbmarathon, was reden wir? Überrascht sein sollten wir deswegen nicht, dass Wolfgang und sie hervorragend planen, ist natürlich eher wahrscheinlich erwartbar gewesen, aber klingt nach einem sehr guten Plan.
Aber spannend ist ja, dass sie schon auch noch einen Lernprozess hatte, einen schmerzhaften, weil sie ist die ersten 5 ein bisschen schnell angelaufen.
Ja gut, das kommt man natürlich als Bahnläuferin relativ schnell vielleicht mal.
So, verstehst du, die Verlockung? Das ist ja jetzt, glaube ich, für viele auch in unserer Community überhaupt nicht verstehbar. Ja. Man denkt ja, okay, come on, ist 3000 Meter Hindernisläuferin, die wird aber 10 Kilometer laufen können. Ja. Es ist aber ein Riesenschritt, weil es natürlich doch ein anderes Tempo ist. Es ist eben nicht auf der Bahn, es ist halt ein ganz anderer
Schritt. Ganz andere Geschichte.
Ja. Und also der, genau auf der, ne, on the edge zu sein, wo es halt gerade nicht umkippt. Aber sie hat geschrieben, sie hätte furchtbar kämpfen müssen. Ja. Dass sie das noch lernen müsste jetzt in ihrem erweiterten Athletinnenalter.
Ja, das sind natürlich Nuancen, wo man sich da so reinfühlt. Auf der Bahn, überlegt mal, ihr müsstet jetzt 3 Kilometer All-Out rennen. Natürlich, da kannst du jetzt den ersten Kilometer nicht komplett joggen, wenn du dann ein gutes Ergebnis haben willst, sondern da geht es ja dann auch darum, auf einem sehr hohen Level natürlich möglichst schnell schon direkt zu starten, weil du willst nichts verschenken, aber du musst ja so ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5% in der Hinterhand haben, dass das dann auch hoffentlich reicht auf diesem Niveau ohne großen Abfall. Jetzt könnt ihr euch aber auch vorstellen, wenn du diese Einstellung hast und den Speed in den Beinen und gehst dann eben auf einen Zehner, der mehr als 3-mal so lang ist, dann werden dir die ersten paar Kilometer fast wie Jogging vorkommen und intuitiv denkt man sich wahrscheinlich, du hast ja also auch keine 200-Meter-Markierung oder so, wie im Stadion, so, Mensch, du, das ist viel zu langsam, um Gottes Willen, auf keinen Fall zu langsam loslaufen. Und dann, zack, passiert es ganz schnell, dass man da mal 5 Kilometer zu flott angeht. Aber das
erinnert mich ein ganz klein bisschen an Ingebrigtsen.
Ja,
Halbmarathon. Der gleich dann auf Halbmarathon direkt Weltrekordtempo mitgehen wollte.
Der wird sich die ersten 10 Kilometer da gedacht haben, so schlimm finde ich es jetzt erstmal nicht. Eigentlich genau, aber
was ist das hier? Ihr joggt ja nur, ey, was soll das? Ja? Aber der hatte ja was eine ähnliche Respektbekundung für die länger laufenden Menschen und hat gesagt, also massiver Respekt, das ist doch eine andere Hausnummer. Das kann man nicht mal so eben aus einem, und das, ich meine, der läuft ja 5 und 10, das ist ja noch mal ein Stückchen näher an der Kiste dran, als das jetzt vorher bei Gesa war. Aber ich bin sehr gespannt und das ist, ich finde es auch cool, dass es jetzt relativ bald kommt. Ja, das ist tatsächlich an dem Wochenende der Hallen-Europameisterschaften, die ja auch in Holland stattfinden. Also da ist ein kleines Doppel. Ja, aber gut, der Lauf ist ja völlig unabhängig von der organisierten Leichtathletik.
Ja. Ja, nö, und ansonsten haben wir uns ja gesehen, kurz auch mal wieder, Ende der Woche noch. Das war sehr schön. Danke auch ganz auf offiziellem Wege nochmal für das sehr lauschige Dinner bei euch. Das war ganz wundervoll. Hat mich perfekt auf meinen Termin am nächsten Tag eingestimmt. Und da können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mehr erzählen. Er hat aber auf jeden Fall mit einem Fernsehsender zu tun. Und ich bin sehr vorfreudig auf unser Gespräch jetzt gleich mit Alexandra Burkhardt, denn ich werde das später erzählen. Wir hatten eine Begegnung, also man denkt ja immer so, alle Sportler aus dieser Leichtathletik-Bubble sind alle miteinander so eng connected. Das stimmt in Teilen ja, also weil natürlich spätestens bei internationalen Großereignissen man irgendwo zusammen da dann auch die eigene Nation vertritt im besten Falle. Spätestens mit dem Schritt aber Richtung Straße, muss ich sagen, gab es einfach wettkampftechnisch außerhalb dieser, wenn man es denn mal geschafft hat, internationalen Höhepunkte einfach wenig Berührung, weil man ja nicht mehr im Stadion ist. Also dementsprechend
wenig bis gar keine.
Ich wollte jetzt also gerade
ganz viele Leute aus der Leichtathletik kennst du gar nicht. Ja,
von der heutigen Zeit sowieso schon nicht
mehr. Die kennen dich nicht, logischerweise.
Die kennen mich auch nicht.
Nee, ich meine, die hast du in deiner aktiven Zeit ja auch nie gesehen.
Ganz genau, ganz genau. Und natürlich, Alexandra Burkhardt hat natürlich eine super lange Karriere schon, weil sie auch sehr früh und sehr jung schon große Erfolge verzeichnet hat, also auf einem Top-Niveau schon lange unterwegs. Und trotzdem haben wir uns in den letzten Jahren nicht mehr allzu häufig gesehen, obwohl wir uns natürlich kennen. Also jetzt, ich muss gerade sagen, jüngste Begegnung war wahrscheinlich letztes Jahr Deutsches Haus, Olympische Spiele Paris. War ich aber dann schon im Ruhestand sozusagen. Ich war da nur noch als Gast dann sozusagen
Du
da.
warst an der Bar und sie wurde
Irgendwie wollte
geerntet.
gerade sagen, irgendjemand, die haben sich abfeiern lassen dürfen. Und irgendjemand muss ja auch schauen, dass die Barvorräte zur Neige gehen. Das muss man ja auch nicht alles wieder wegtransportieren. Auch aus ökologischen Gesichtspunkten muss das ja verbraucht werden. Und nee, Spaß beiseite. Davor gab es einen Umstand, wo ich sie einfach gar nicht erwartet habe, dass sie da auftaucht und wieso und weshalb, warum. Das wird sie uns auf jeden Fall später erzählen. Du hast ja am Wochenende sie sehr nah beobachten dürfen, nicht so nah wie gewünscht. Du warst ja, wie schon besprochen, in dem Studio und nicht in der Halle. Aber genau, verfolgst sie natürlich auch schon lange.
Ja, ist natürlich schon eine sehr große Karriere, die sich lange in Staffelerfolgen und Staffelteams bewegt hat. Was das mit ihr gemacht hat und wohin die Reise dann ging, das ist übrigens ganz, ganz spannend zu hören. Natürlich steht da jetzt heraus, dass sie sowohl eine Silbermedaille im Bobsport gewonnen hat, als auch die Bronzemedaille mit der 400-Meter-Staffel. Auch das alles andere als gerade Wege oder so nach dem Motto, ja, das ist mein Ziel und das wird dann so. Also das hat jetzt nichts mit Fairy Tale zu tun, sondern das ist ein ganz, ganz spannender Auf und Ab, hin und her, vorwärts, rückwärts, seitwärts Weg. Aber es ist ja nicht so untypisch. Deshalb ist das Gespräch so spannend mit ihr. Wir hatten es nicht anders erwartet. Und es geht auch noch um einen ganz außergewöhnlichen Wechsel, den sie jetzt im Frühjahr vollziehen wird, den es, ich wüsste nicht, dass es den schon mal in der Leichtathletik gegeben hätte. Deshalb ist das cool, dass wir hier zum ersten Mal darüber mit ihr sprechen dürfen. Und deshalb dürft ihr euch besonders freuen auf das Gespräch mit Alex Burkhardt.
Ja, und da ist sie ja auch schon. Wie das Training heute gelaufen ist, da können wir gleich dazu kommen. Wir haben schon gehört, es kommt vielleicht noch ein Teil 2 später. Herzlich willkommen in unserer beschaulichen Podcast-Runde, Alexandra Burkhardt. Und natürlich vorab erstmal herzlichen Glückwunsch zum großen Erfolg am Wochenende bei den deutschen Hallenmeisterschaften.
Ja, danke. Ich freue mich, dass ich mal bei euch im Podcast sein darf und bin gespannt auf unser Gespräch und eure Fragen. Und schauen wir mal, was so passiert heute.
Also erstmal geht es ja darum, wie ist das so, wenn man schnellste Frau Deutschlands ist?
Ja, ist natürlich alles jetzt ganz anders. Spaß. Ich mache die Cappuccinos bei uns zu Hause immer noch selbst, weil ich die Latte Art besser kann.
Wobei, das kann man ja vielleicht hier in der Runde schon sagen. Also mit einem Triathleten als Ehemann, muss ich sagen, ist ja wahrscheinlich so Kaffee-Game und auch Latte-Art generell, wenn man jetzt mal den Klischees glauben darf, schon eher relativ hoch angesetzt, ne?
Ja, der Standard ist hoch. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, kriege ich das auch zu hören. Also. Aber ja, doch, also Kaffee spielt schon eine Rolle in unserem Haushalt.
Sag mal, guckt ihr auch gegenseitig auf das, was ihr trainiert? Weil das ist ja doch, sagen wir mal, auch den unterschiedlichen Polen der sportlichen Betätigung, zumindest so im Laufbereich, ja?
Ja, voll. Also wir hatten es heute eben gerade, als ich ihn, wie vorher schon erzählt, abgeholt habe, weil er einen Platten hatte, haben wir darüber gesprochen, weil er meinte, 300 Watt fühlen sich eigentlich ganz easy an heute. Und dann überlege ich, wie lange ich 300 Watt treten könnte. Und ich glaube, ich würde halt nach 2 Minuten vom Fahrrad fallen. Und das ist irgendwie schon immer echt crazy, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wie unterschiedlich wir sind. Und trotzdem sind wir ja irgendwie doch beide Sportler. Aber halt so ganz anders. Also es gibt ja kaum gegensätzlicher.
Du sagst, es geht kaum gegensätzlicher. Da kann ich eine kleine Anekdote einstreuen. Nicht als wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber sagen wir mal, es war ein Moment, als wir uns, glaube ich, relativ lange zumindest zuvor nicht gesehen hatten, was einfach auch der Tatsache geschuldet war. Als ich noch aktiv war, waren ja die letzten Jahre doch sehr Straßenlauf geprägt und nicht mehr, also eigentlich gar nicht mehr Stadion-Leichtathletik, weil das sich ja irgendwie dann noch so ein bisschen auch vom Wettkampfkalender ausschließt. Und Jahreszahl ist schwer. Es war, glaube ich, in der Pandemie, also so, also nicht Hochpandemiezeit, weil da ging ja keine Events. Also wenn entweder war es 2019 oder es muss 2021, 2022 vielleicht gewesen sein. Und zwar gibt es jetzt im Frühjahr in Deutschland nicht ganz so viele, jetzt sagen wir mal, gut besetzte oder auch von der Strecke her okay Laufveranstaltungen, zumal wenn man nur so einen Trainingswettkampf machen möchte. Und da gibt es einen in Bad Füssing. Und der ist immer so im Februar, glaube ich, Anfang Februar.
Genau.
Und also das ist so ein Ort, sage ich jetzt mal, nicht der Ort an sich, aber das Event. Da gibt es halt 10 Kilometer, da gibt es Halbmarathon, da gibt es irgendwie Marathon. da hatte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dich da zu treffen. Aber ich war zuvor auch nicht so ganz im Bilde, dass du natürlich zu Hause jemanden hast, der wahrscheinlich noch Ausdauersportverrückter ist, als ich das lange Zeit war. Und ich so, was machst du denn hier? Also schön, dass du heute da bist, aber ich habe mir so gedacht, der Rahmen hat mich doch überrascht, dich da anzutreffen auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Ich glaube nicht, dass Philipp noch ausdauerverrückter ist als du. Aber ja, ich versuche es natürlich, ihn auch hin und wieder zu begleiten und das zu verfolgen. Das ging zeitweise mal ein bisschen mehr. Also ich war ja zum Glück, darf ich fast schon sagen, auch schon mal auf Hawaii und durfte ihn da begleiten. Wow, cool. Das war ja auch ein richtig cooler Vibe, muss ich sagen. Und sehr motivierend und einfach ja verrückt, wie auf einer Insel so viele fitte Menschen in so kurzer Zeit sich befinden. Ja, aktuell ist es gerade echt ein bisschen schwieriger, weil ich die letzten Jahre einfach super viel unterwegs war. Aber wenn sich die Chance ergibt, dann bin ich natürlich sehr gerne auch bei einem Straßenlauf dabei. Und ja, das kriege ich aber dann oft zu hören von Athleten, die länger laufen. Hey, was machst du denn hier?
Also,
ich laufe nicht selber und werde das wahrscheinlich auch niemals tun.
Das war der Punkt. Wenn man so jemanden aus dem Augenwinkel sieht, da sind ja auch viele andere Menschen drumherum. Und es war, glaube ich, so drinnen, wo man dann sich nochmal umgezogen hat oder so Wettkampftrikot an und dann wieder raus in die Kälte. Da dachte ich so, das sieht sehr ähnlich aus, aber das kann ja Alex nicht sagen, was macht die da? Was würde die hier machen, so an einem Sonntagmorgen, so komplett random. Mhm. Aber da hatte ich den Connect eben noch nicht. Deswegen, ja, ist natürlich schön, dass ihr euch gegenseitig unterstützt und aber auch ja, wenn es die Zeit zulässt, sozusagen auch direkt vor Ort beim Wettkampf dann jeweils halt.
Also tatsächlich bei dieser Gelegenheit in Hawaii habe ich dich nämlich auch gesehen und da habe ich tatsächlich eine Sekunde gebraucht, weil ich gedacht habe, Moment mal, ist das jetzt wirklich Alex Burkhardt? Was macht ihr hier? Warum? Wer? Was? Wie? Ich habe es gar nicht geschnallt. Ja, weil auch, sagen wir mal, aus deinem Sponsorenbereich oder Ausrüster so spielen ja da oder spielten zumindest da in dem Zeitpunkt gar keine Rolle. Ja, ja und ich habe null den Connect herstellen können, weil ich deinen Mann da nicht kannte. Und ich habe gedacht, hä?
Was macht die hier?
Ja, ich meine, manchmal machen ja Menschen seltsamen Urlaub oder keine Ahnung, ja. Und dann fand ich es aber jetzt wirklich auch sehr cool, dass du das so herausgestellt hast, dass dein Mann, dein Hund, ja, der ja auch zur Familie gehört, in Dortmund dabei war am vergangenen Wochenende und dein ganzes Team um dich rum, dass dir das extrem wichtig war. Ja? Erzähl doch mal, was das anders macht, als wenn man ja doch in unterschiedlichen Sportwelten unterwegs ist oder man nicht überall mitreisen kann als Familienmitglieder.
Ja, also im Grunde ist es dann einfach so, dass es halt, ja, ich merke, dass ich wie so eine Wand hinter mir habe, die mich unterstützt. Und wenn da der Philipp dabei ist und der Hund dabei ist und Coach dabei ist und vielleicht sogar noch Freunde, Bekannte dabei sind. Das ist einfach für mich so wichtig, weil ich dann merke, egal was heute ist, das ist hier so wie so ein Boxer in meiner Ecke. Die stehen alle in meiner Ecke und da kann ich immer hin und they got my back, also so im wahrsten Sinne des Wortes. Und klar geht es auch ohne die manchmal oder muss ja auch ohne die gehen. Und ich bin auch schon zum Glück schnell gelaufen, wenn dieses Team dann da nicht so dabei war. Aber das hat jetzt, glaube ich, am Wochenende mir schon sehr in die Karten fast gespielt, dass ich einfach mich so auf das Umfeld verlassen konnte und dass auch der Vibe so gut war. Und das ist was ich jetzt im Laufe meiner Karriere, je älter ich werde, irgendwie immer mehr merke, dass es irgendwie viel um diesen Vibe geht. Also wie wir laufen, technisch laufen und so weiter, das haben wir alles wirklich schon oft trainiert und viel trainiert. Und es ist auch nicht immer gut und es ist auch nicht immer gleich. Aber ich merke, dass der Vibe echt dafür verantwortlich ist, wie dann die Ausführung ist. Und ich meine, ich bin letzte Woche in Berlin eine 7:31, ich weiß gar nicht genau, gelaufen. Und meine Beine und mein Körper, die konnten eigentlich das Gleiche wie jetzt am Samstag in Dortmund. Aber ich bin halt 7:13 gelaufen und das war halt einfach nur der Kopf und nicht der Körper. Und ja, das hat mir jetzt am Wochenende wieder mal die Augen geöffnet. Also schon, das ist schon ein, zweimal passiert, aber jetzt ist es irgendwie wieder mal passiert und irgendwie extremer als sonst, dass ich gemerkt habe, es liegt eigentlich wirklich alles am Kopf. Und das ist cool und manchmal auch ein bisschen, ja, crazy zugleich, weil es halt einfach, ja, constant work, sagen wir immer. Also man kann sich nicht drauf ausruhen und es wird nicht immer so bleiben, sondern man muss ständig dran arbeiten.
Und im Zweifelsfall kann man, es ist total spannend, wie du es erzählt hast, auch nicht einfach einen Schalter umlegen, obwohl man weiß, man ist theoretisch ja fit, aber wie du schon sagst, da müssen ja dann trotzdem so diese, ja, das Drumherum muss irgendwie okay sein und man muss ja aber auch irgendwie selber so, das so annehmen, also dieses auch dieser schmale Grat zwischen sich nicht zu viel Druck machen, weil man weiß, man ist gerade fit, aber auch jetzt nicht so mit einer kompletten Scheißegal-Einstellung, funktioniert es ja in aller Regel auch nicht. Das ist ganz spannend. Es ist mit, wenn wir weibliche Gäste haben, da hatten wir wirklich viele zuletzt, das freut uns sehr. Also wir ziehen hier, wir sind bei fast 50-50, glaube ich, über 4,5 Jahre jetzt. Es ist da jetzt über Alter zu sprechen immer trotzdem noch ein bisschen schwierig, aber du hast es ja selber so ein bisschen gerade in deiner Schilderungen angedeutet. Du bist jemand, der für mich schon super lange dabei ist, auf absolutem Top-Niveau. Gibt immer bessere und gibt auch mal schlechtere Jahre, aber schon in dieser deutschen, absoluten deutschen Sprintspitze wahnsinnig lange auf diesem Niveau unterwegs ist. Und jetzt ist natürlich, du bist 30 oder wirst 30?
Genau, 30. Ja, genau. 31 werde ich schon im April.
Ja, es ist aber, oh mein Gott, dieses biblische Alter.
Ich meine, worauf Alex ein bisschen, glaube ich, angespielt hat auch, oder ist ja, ja so, früher hätte man gesagt, wahrscheinlich vor 20 Jahren, ui, mit 30, ob man da überhaupt noch sprinten kann. Das hat sich ja Gott sei Dank auch alles, glaube ich, ein bisschen, wie soll ich sagen, insofern relativiert, dass es ist erstmal eine Zahl. Ich meine, primär muss man gesund sein und dann muss man auch noch Bock drauf haben, sich diesen Wahnsinn ja immer noch zu geben. Das ist, glaube ich, oft eher der Knackpunkt, wenn jetzt gesundheitliche Probleme nicht die Rolle spielen, dass man irgendwann aber auch sagt, ich möchte jetzt nicht im 15., im 20. Jahr, irgendwann gibt es auch ein Leben danach. So, das ist ja der Punkt, der auch manchmal dazu führt, dass man sich dazu entscheidet, die Karriere zu beenden. Aber bei dir scheint es ja extrem gut zu passen, beziehungsweise du hast es gerade so ein bisschen gesagt, ich glaube auch nach Dortmund gesagt, man weiß ja nicht, wie lange es noch so geht. Deswegen, ich möchte das genießen und gleichzeitig könnte ja jedes Rennen das letzte sein. Das ist aber eigentlich so, wie du es geschildert hast, ein sehr schöner Umstand aktuell, der offensichtlich auch solche Leistungen erlaubt und freisetzt, oder? Du scheinst ja gar keinen Druck da jetzt zu machen. So, was kommt, kommt und genau.
Genau so ist es. Also ich kann das, erstmal vielen Dank, dass du das so siehst. Das ist sehr schön zu hören. Ich bin jetzt tatsächlich schon lange dabei und ich hatte ja ganz lange diese Staffelersatzrolle. Mhm. Also extrem lange. Ich war zum ersten Mal 2015 in Peking dabei, damals auch noch mit Verena Seiler, die in meiner Trainingsgruppe war. Das war ihr letztes Jahr und mein erstes Jahr in der A-Nationalmannschaft mit der Staffel. Und dann, klar, ging es mal auf und ab, aber irgendwie war ich doch immer nur Nummer 5 und 6 in Deutschland und dann halt irgendwie immer überall dabei, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und erst so mit 2021 mit Tokio und auch mit dieser Olympia-Verschiebung hat sich bei mir, mein Dad und ich scherzen immer so, wir sagen, das hat sich ein Kreis geschlossen durch diese Einzelquali, durch diesen Wettkampf dort und einfach dieses Erleben von Olympischen Spielen, so wie ich mir das halt immer vorgestellt habe. Erst seit dem Zeitpunkt ist es bei mir eigentlich so, dass ich zum Glück sagen kann, irgendwie ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe und kann da irgendwie mit einem positiven Blick zurückschauen. Und da bin ich erstmal super dankbar dafür, weil das ist, glaube ich, was bei vielen manchmal nicht Eintritt. Das, also ich habe mir immer gewünscht, wenn ich irgendwann aufhöre, dass ich nicht sagen muss, hätte ich vielleicht mal, wäre ich mal. Und das konnte ich zumindest für mich so irgendwie dann abhaken dadurch. Und eigentlich alles, was danach gekommen ist, war schon Zugabe. Also es war gar nicht so, dass ich nicht hungrig war. Also auch jetzt noch. Ich habe immer noch Bock, irgendwie Sachen zu schaffen und schneller zu werden. Ist mir zum Glück ja auch am Samstag gelungen. Aber es ist überhaupt kein Druck mehr von meiner Seite, dass ich irgendwas schaffen muss, um diese Zufriedenheit zu haben, die ich, wenn ich mal vielleicht mit meinen Enkeln auf einer Veranda sitze, dann haben möchte. Und da merke ich dann schon, dass das Alter auch positiv ist, weil ich diese Erfahrung jetzt wirklich langsam für mich nutzen kann und einfach so eine bisschen Ruhe habe. Und das ist, finde ich, was sehr, sehr Schönes, was es auch gerade eigentlich total. Also eigentlich ist es fast gerade der schönste Zustand in der Sportkarriere, finde ich, weil das Soll ist eigentlich erfüllt und alles, was jetzt kommt, ist cool. Und was ich echt gemerkt habe, auch über die letzten Jahre mit Verletzungen und so weiter, dass es mir eigentlich total wichtig ist, dass ich das Ganze irgendwann auch selbstbestimmt beenden kann und möchte. Und im besten Fall auch nicht mit, hätte ich besser vor 3 Jahren schon aufgehört, weil da war es irgendwie cool und hat es noch mehr Spaß gemacht, sondern ja, irgendwie, ja, wenn es gut ist, glaube ich, muss man dann irgendwie vielleicht auch, oder kann man gehen, aber das muss auch jeder so machen, wie er es fühlt. Aber ja, es kommen schon mit den Jahren echt Situationen und Zeitpunkte, wo man irgendwie dann, wenn man auch mal mit älteren Athleten vorher gesprochen hat, die dann irgendwie sagen, ja, man merkt es dann irgendwann, das konnte ich mir vor 5 Jahren gar nicht vorstellen, was die damit meinen. Mittlerweile gibt es schon Situationen, wo ich das merke, dass ich einfach teilweise 10, 12 Jahre älter bin als Konkurrentinnen und wo du auch, wie du gesagt hast, wo man sich wirklich dann manchmal fragt, wie lange will ich diesen Zirkus auch noch machen und so. Also es ist ja schon ein Zirkus einfach manchmal.
Ja, wobei es waren jetzt ja schon noch mal so ein paar Firsts halt auch dabei, ne? Also in einer ja doch sehr ereignisreichen, ja, und auch durchaus wechselvollen Karriere. Du bist noch nie so schnell gelaufen in der Halle. Ja, das nach so einer Zeit zu sagen, ist ja ein besonderer Schritt. Es war jetzt ja auch nicht eine Kleinigkeit, sondern es war jetzt echt noch mal ein Schritt vorwärts. Du warst noch nie qualifiziert für Hallenweltmeisterschaften. Wir hatten ja vorher gesprochen. Hast du gesagt, ja, war ich noch nie. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, als du es vorher gesagt hast. Und da sieht man ja, es ist noch nicht Alltag, dass man sagt, ja, okay, jetzt bin ich halt da zum 7. Mal oder zum 15. Mal bei dem Sportfest oder bei der Veranstaltung oder so, sondern du hast ja offensichtlich halt noch auch ganz schön Bock auf Sachen, die du vielleicht noch nicht erreicht hast.
Ja, da hast du recht. Also Alltag ist es noch nicht. Es ist ja immer wieder spannend und jetzt sehe ich gerade, sind die von ihrem Run heimgekommen und der Hund hat Hunger.
Nee, der Hund hat Hunger, aber der Mann kann noch. Irgendwie.
Die müssen sich jetzt mal benehmen. Nee, also so Alltag, klar gibt es den immer mal wieder, auch im Training und so, aber ich mache ja auch immer mal wieder ein bisschen was anders und merke dann ja auch, wenn ich einen neuen Reiz brauche. Also das habe ich ja auch am Samstag gesagt, dass ich schon merke, dass manche Dinge sich ein bisschen abgenutzt anfühlen, weil ich es halt jetzt schon 5 Jahre höre und so ein Trainingsalltag kann schon echt auch langweilig sein manchmal, wenn man immer das Gleiche macht. Und ich meine, Philipp, bei dir ist es ja noch krasser gewesen. Marathon machst du maximal 2, 3 im Jahr.
Ja.
Ich habe immerhin irgendwie 15, 10 Rennen im Jahr, aber trotzdem ist es ja einfach eine lange Zeit, wo man nur trainiert. Und wenn du dann nie eine neue Challenge hast und immer das Gleiche machst, dann ist mir jetzt ein bisschen so der Reiz dann teilweise verloren gegangen. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, so eine eigene kleine Challenge sich wieder zu setzen mit vielleicht einer neuen Übung, mit einem neuen Input. Und wenn es nur dafür ist, dass der Kopf frisch bleibt und dass man da halt ein bisschen, ja,
das ist spritzig. Das ist aber eine Selbsterkenntnis, die, glaube ich, nicht jeder oder jede Top-Leistungssport-Profi-Athletin-Athlet erkennen und oder umsetzen können beziehungsweise wollen, weil das ist natürlich auch manchmal mit unbequemen Entscheidungen verbunden. Also zum Beispiel jetzt im Worst-Case-Szenario, sage ich jetzt mal, ein Trainerwechsel für diejenigen, die jetzt zu Hause zuhören, das ist jetzt ja vielleicht auch, werden gibt bestimmt Leute von euch, die betreut werden oder einen Trainingsplan zumindest haben, aber das ist natürlich auf der Intensitätsebene, wie Alex das jetzt macht oder wie ich das früher gemacht habe, ist das Verhältnis zu einem Trainer in aller Regel schon nochmal enger, sage ich jetzt mal. Und so eine Entscheidung macht man sich auf jeden Fall, die trifft man nicht leicht. Das hat bei mir in Regensburg, weil ich mich da ganz lange ganz toll aufgehoben gefühlt habe. Ich war da, glaube ich, 12 Jahre oder so. Und vielleicht hätte ich rückblickend, das ist man immer schlauer, vielleicht hätten wir auch schon 2, 3 Jahre vorher diesen Schritt gehen müssen, um nochmal schlummernde Leistungsreserven freisetzen zu können. Aber es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, einfach weil ich so eine enge Beziehung zu den Menschen hatte. Rückblickend war der Schritt dann zu sagen, ich suche meinen internationalen Trainer und gehe nach Kenia mehr, total bereichernd. Und das ist genau der Punkt, was du meintest. Ich habe zu dem Zeitpunkt, da war ich um die 30, knapp über 30, eigentlich gedacht, okay, es ist das Ende der Fahnenstange so. Irgendwie, vielleicht ist auch einfach alles ausgereizt. Würde mich jetzt nicht wundern, lange Karriere gehabt, nicht alles gut gelaufen. Erstaunlich ist, was, wie du gesagt hast, diese neuen Impulse oder diese neuen Schritte ja plötzlich wieder freisetzen können. Da kommen wir nämlich jetzt vielleicht auch zu dem Stand, wo du jetzt ja gerade bist, weil das war bei mir damals nochmal ein krasses Aha-Erlebnis. Vom Timing hätte es nicht schlechter sein können. Es gab sowas wie Pandemie plötzlich so 2020 bis 2022. Das hat leider sehr viel von dem, was hätte, wäre, wenn, was damals an Form da war, natürlich irgendwie verpuffen lassen, weil es einfach keine großen Massenveranstaltungen, also schon gar keine Marathons gegeben hat, wo irgendwie 50.000 Leute rennen. Das ist da alles ein bisschen zum Opfer gefallen. Aber also du hast ja Trainingswerte über so viele Jahre und da gab es einfach Werte, wo ich gedacht habe, das ist out of the world, das kann gar nicht sein, dass ich das gerade machen kann und hätte das niemals 2 Jahre vorher geglaubt sozusagen. Wie gehst du damit um? Also, oder nimm mal unsere, vielleicht diejenigen, die nicht ganz so deinen Karriereweg verfolgt haben in der Vergangenheit, nimm uns mal mit. Was waren so kritische Entscheidungen, die du für dich hast treffen müssen oder auch treffen wollen? Und wie gehst du mit sowas um? Weil das ist, glaube ich, trotzdem immer ein schwieriger Prozess.
Ja, also ich glaube, das Kritischste in meiner Karriere war wirklich die Pandemie, weil ich da. Mein großes Ziel war eben, mich für 100 Meter bei Olympischen Spielen zu qualifizieren und mal dieser Staffel Rolle auch ein bisschen, da mal ein bisschen einen Schritt rauszumachen und mal irgendwie ein eigenständiger Athlet zu sein und persönliche Ziele auch zu erreichen. Und ich hätte dieses Ziel, hätten die Spiele wie geplant 2020 stattgefunden, nicht erreicht. Und ich glaube, ich bin eine der wenigen, die das sagt, aber wäre die Pandemie nicht gewesen, dann würde ich heute auch nicht hier sitzen, weil dann hätte ich meine Karriere beendet. Ich hätte es nämlich nicht geschafft und hätte dann auch mal was arbeiten müssen, irgendwie den nächsten Schritt im Leben machen müssen, weil es einfach auch nicht mehr gegangen wäre. Und dadurch, dass ich dann dieses Jahr mehr Zeit hatte, habe ich da wirklich wieder jeden Stein umgedreht und ja, viele Veränderungen im Training körperlich vorgenommen und konnte mich so irgendwie mal ja den Körper wieder von null auf aufbauen, und um dann halt fit und gesund mal in eine Olympiasaison zu starten. Und das war eigentlich echt so der krasseste Wendepunkt, würde ich sagen. Und dann gab es aber eigentlich komischerweise, oder nicht komischerweise, eigentlich mit jedem Negativerlebnis gab es irgendeine Veränderung in meiner Karriere. Ich habe dann immer irgendwas verändern wollen. Und auch letztes Jahr, muss ich sagen, war an sich ja ein richtig cooles Jahr. Und wir haben hier Bronze geholt bei den Spielen. Und trotzdem war es für mich persönlich nicht so ein erfüllendes Jahr, weil ich meine, ja, die Sachen, die ich mir für mich selbst vorgenommen habe, einfach überhaupt nicht erreichen konnte. Eben durch diese Fußverletzung wieder im Frühjahr, durch neue Einlagen, wo man sich irgendwie noch gedacht hat, das gibt's ja nicht, jetzt willst du hier nochmal 1% mehr rausholen in der Vorbereitung auf Paris und dann hast du 3 Monate Sehnenentzündung und kannst nicht mehr laufen. Ja, und auch daraufhin habe ich ja dann wieder Veränderungen gemacht. Und ich glaube, eben was ich vorher schon angesprochen hatte, dadurch, dass ich halt weiß, dass ich das Ganze jetzt keine 10 Jahre mehr mache, ist es mir umso wichtiger, dass ich jedes Jahr selbstbestimmt angehe und dass ich am Ende des Tages im Spiegel mich anschauen kann und sagen kann, egal ob das jetzt gut oder schlecht ausging, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen und ich bin auch stolz auf diese Entscheidungen und damit kann ich super leben. Und ich glaube, das Schlimmste für mich wäre zu sagen, habe halt alles gemacht wie immer, wurde leider wieder nicht schneller. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. So. Und weiß man jetzt nicht, ob so eine Veränderung dann immer positiv ist, aber am Ende ist es mir hauptsächlich wichtig, dass ich mich dann damit wohlfühle und vor mir selber gerade stehen kann, glaube ich. Das hat eigentlich jede Entscheidung so mit sich gebracht.
Also ich würde auch gerne nochmal zurückspulen zu der Anfangsphase 2024, damit auch allen bei uns hier, die zuhören in der Community, klar wird, an was für einem seidenen Faden das überhaupt gehangen hat mit deiner gesamten Saison. Also du hattest monatelang mit dieser Fußgeschichte zu tun, hast den Endgegner jedes Sportlers intensiv genutzt, Aquajogging.
Okay, dafür schon mal mad Respect auf jeden Fall. Also wenn es eins gab, was ich, und ich hatte auch leider die eine oder andere Geschichte, dass also Aquajoggen, das war echt, also boah.
Ja, macht
das stelle ich mir jetzt als Sprinterin noch mal härter vor. Ja, weil,
Wahnsinn, ja.
Ja. Kannst du uns gleich nochmal mitnehmen? Ja, ich skizziere nur mal ganz kurz ein paar grobe Geschichten. Du warst eigentlich nicht trainings- und sprintfähig bis kurz vor den deutschen Meisterschaften. Dort musstest du klarziehen, dass du überhaupt für die Staffel nominiert wirst. Du bist im Vorlauf in Paris in der Staffel nicht eingesetzt worden. Da ist Sophia Jung eingesetzt worden, die ja am Samstag deine Gegenspielerin war, die da auch ordentlich gegengehalten hat und einen coolen Wettkampf gemacht hat. Und die hat sich dann mit einer Muskelverletzung einen Tag vorher abgemeldet. Dadurch bist du in dieses Finale reingekommen. Dann seid ihr da cool gelaufen, habt eine fantastische Medaille gewonnen. Und das dreht ja alles in ein ganz anderes Licht innerhalb von Sekunden.
Mindestens mal in der öffentlichen Wahrnehmung
von Sekunden.
Auf jeden Fall.
Ja, na klar. Also ich meine, ich nehme mal an, dass so eine olympische Medaille, gut, du hattest vorher
ich schon wollte gerade sagen, ja, da kommen wir später auch dazu.
Nein, aber also ich glaube, ihr zu Hause kriegt da mit, was das bedeutet, an was für einem seidenen Faden dann solche Verläufe hängen, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, wow, Alex Burkhardt ist bei uns. Ja, die hat 2 olympische Medaillen gewonnen.
Ja.
Und noch in unterschiedlichen Bereichen, kommen wir gleich zu. Ja. Aber das ist ja schon auch crazy. Das ist ja ein mentales Game, das über Wochen und Monate geht. Wenn dir im März jemand gesagt hätte, pass mal auf, da hinten kommt eine Medaille bei dir voraus, Das hättest du da ja nie mehr geglaubt.
Nee, aber wenn du es mir im Februar gesagt hättest, schon. Weil im Februar war noch Hallensaison und ich wurde um 1000. Deutsche Vizemeisterin und dachte mir, boah, cool, voll die gute Grundlage für den Sommer. Mhm. Jetzt machst du irgendwie hier kurz Pause, dann eben diese neuen Einlagen eben nochmal ein Prozent rausholen. Also da dachte ich, boah, cool. Also ich meine, wir haben schon mal eine Medaille geholt auf Weltebene mit der Staffel. Wir können das in Paris auch schaffen. Und das ist eigentlich auch was, wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin, dass wir das mit der Staffel geschafft haben über die letzten Jahre, dass wir dieses Ziel von einer internationalen Medaille so greifbar gemacht haben. Also wir haben früher immer so, ja, vielleicht, wenn einer einen Stab verliert und wir ein bisschen Glück haben, dann könnte es vielleicht mal reichen. Mhm. Und über die letzten Jahre hat sich das so eine Kultur entwickelt, dass wir das wirklich aktiv nicht nur geglaubt haben, sondern auch gegenseitig gefordert haben. Und das war, glaube ich, so der erste Schritt auch dafür, dass dieses ganze Medaillengedöns, sage ich jetzt mal, für die letzten 2-3 Jahre mit der Staffel so möglich wurde, weil wir uns das gegenseitig so, für uns war das so normal, über eine Medaille zu reden. Weil wir wussten, wenn wir unseren Job machen und wenn jeder seinen Job macht, dann ist das einfach real und wir können das und müssen nicht irgendwas hoffen. Und deswegen haben wir das auch im Winter natürlich schon irgendwie mit einem Auge verfolgt, dass halt da die Möglichkeit besteht, dass wir im Sommer eine Medaille holen. Und ich natürlich irgendwie schon auch, dass es dann halt eine zweite Medaille wäre. Also das war schon mein Ziel, in Paris eine Medaille zu holen, auch im Winter, oder unser Ziel. Und dann eben diese Verletzung, dann, ich weiß noch, ich war dann bei Müller Wohlfahrt und dann guckt er das MRT an und sagt, Mädel, was hast denn da für eine Entzündung in deiner Sehne drin? Und ich dachte mir, oh Mann, ey, kannst du das bitte nicht sagen? 1000 Mal da gewesen, es wurde schon besser, aber halt einfach super langsam. Zu einer Zeit, wo, ich bin dann auch aus Belleg, aus dem Trainingslager früher abgereist, zu einer Zeit, wo man einfach die Läufe ballert, wo man einfach den Umfang noch macht, damit man halt auch so eine lange Saison durchhält. Und ich saß da irgendwo im Wasser in der Türkei und dachte mir, ey, das macht mich jetzt weder schnell, noch bringt mir das eigentlich irgendwas. Also klar denkt man in der Situation, man kann irgendwie das aufholen, aber am Ende ist Sprinten leider dann doch auch ein bisschen anders als Marathon, weil du halt einfach diesen Kontakt mit dem Boden brauchst, das Training mit dem Boden brauchst, dieses Reaktive, das hast du halt im Wasser überhaupt gar nicht. Und ja, so war das dann echt eine zähe Saison, immer wieder Saisoneinstieg noch nach hinten geschoben. Und wie dann Ralf schon sagte, dann kam halt die DM und ich wusste halt, ich muss halt jetzt Top 3 machen, sonst bin ich halt gar nicht dabei. Und wenn ich Top 3 bin, dann habe ich zum Glück nochmal 4 Wochen Zeit, um halt Staffeltrainings zu machen, um mich irgendwie da durch Lichtschranken zu beweisen, dass ich da halt irgendwie reingehöre. Und dann wurde ich da zum Glück Zweite und hatte erstmal so einen kurzen Durchatmer und hatte dann nochmal 4 Wochen, um so ein bisschen Feinschliff zu machen. Aber die Woche vor der DM würde ich lügen, wenn ich sage, war ich schmerzfrei mit dem Fuß. Und das ist schon echt eine Achterbahnfahrt. Und
das macht natürlich auch eine Menge, ne? Mit, ja. Also das ist ja für jeden Sportler. Ihr seid ja sehr sensibel, ne? So als Profisportlerinnen und Sportler, ja. Und man hört da ja rein, ne? Ja. Und dann weiß man nicht, ist das jetzt Schmerzgedächtnis oder ist es noch da?
Ja.
Ja. Geht es oder geht es nicht? Was ist, wenn ich jetzt draufhaue? Ja. Also sprinte ich 90%, bringt dich an bestimmten Trainingseinheiten nicht weiter. Ja. So, das ist ja wirklich schon auch belastend.
Ja, auf jeden Fall. Also es war, wie gesagt, eine emotionale Achterbahnfahrt. Und dann auch mit der Nominierung für Paris wieder mal kurz sich gefreut. Und eigentlich muss ich schon sagen, dachte ich eigentlich auch durch die vergangenen Jahre, ich meine, ich war in jeder Medaillenstaffel, dass ich irgendwie meinen Platz schon fix habe und ich bin dann in guter Form gewesen. Und muss ich schon sagen, dass mir das im ersten Moment irgendwo ja schockiert oder nicht schockiert, aber es hat mich natürlich enttäuscht, weil ich ja wusste, okay, habe ich jetzt keine Chance auf dieses vielleicht historische 2 Medaillen holen. Aber muss ich es annehmen, gehört zur Staffel. Es gehört auch zu einer guten Ersatzrolle, das dann zu machen. Und habe mich dann auch gut damit abgefunden und das Team gut unterstützen können im Vorlauf. Und dann, Stunden später wird das Emotionskarussell wieder umgeschmissen mit einer weinenden, oder man muss sich das, es ist auch einfach verrückt gewesen. Wir hatten dann eine Staffelsitzung. Und am Ende haben fast alle da drin geweint, weil es einfach super emotional war, weil Sophia gesagt hat...
Am Tag vor dem Finale.
Am Tag vor dem Finale, genau. Ja. Sophia gesagt hat, sie spürt da ein bisschen was, sie traut sich nicht. Dann hieß es, Alex läuft. Ich auch völlig emotional überfordert, ehrlich gesagt, weil ich ja mich schon damit abgefunden habe, natürlich auch traurig war. Da musste eben auch der Philipp herhalten, dann vor dem Dorf auf einer Parkbank und so weiter. Mir da seine Schulter oder ich mir meine Augen rausgeweint und so. Und dann eben über Nacht, okay, ich laufe jetzt morgen olympisches Finale und wir haben eine reelle Chance auf Edelmetall. Und also da muss ich schon sagen, das war wirklich eine verrückte Fahrt der Gefühle und ich hätte das auch nicht so weggesteckt ohne eben dieses Umfeld und auch ohne, ich bin seit, ich glaube 2019 arbeite ich ganz eng mit einem Mentaltrainer zusammen, zum Glück auch immer auf einer sehr kurzen Leitung, das heißt, ich kann mich da recht kurzfristig melden und dann können wir da sprechen und das wäre ohne diese Leute überhaupt gar nicht möglich gewesen, dann auch zu performen. Also dann mitzulaufen ist das eine, aber ich glaube, ich bin dann auch ganz gut gelaufen und konnte mich da in diese Rolle recht schnell wieder einfinden. Aber würde mir irgendwie wünschen, wenn es heuer mal weniger Achterbahn wäre, sondern mehr so ein Steigerungslauf vielleicht Richtung Tokio.
Ja, das klingt so, ich möchte dir jetzt nicht im Vorhinein allzu viel Hoffnung machen, dafür ist das Sportlerleben zu bewegt, ja, das ist ja so. Also noch mal ganz kurz für euch, wer vielleicht das olympische Finale nicht mehr so in Erinnerung hat. Es lohnt sich, das aber noch mal anzuschauen, weil das ganz cool war. Nach den drei ersten Läuferinnen, Alex hat gesagt, sie ist ganz okay gelaufen, ja, stimmt. Dann kam Lisa Meyer, dann kam Gina Lückenkämper. Da wart ihr nicht Dritte, sondern da wart ihr in Führung und zwar relativ komfortabel in Führung. Ja. Also ihr seid da ja sensationell gelaufen, das muss man ja sagen. Und wenn du das jetzt so sagst, ja, dass ihr alle ja irgendwo davor völlig aufgelöst wart und nicht in dem Modus, dass ihr sagt, so pass auf, lass uns jetzt hier noch ein bisschen feilen und da und ne, was machen wir und so. Ja, so dieses, come on, jetzt machen wir das einen Tag vorher, sondern ihr wart einen Tag vorher mit ganz anderen Dingen beschäftigt.
Ja, aber ich glaube, genau das war auch ein bisschen das Geheimnis. Weil ich bin überzeugt, dass Emotionen da eine extreme Kraft haben und das hat uns an dem Abend dann so zusammengeschweißt und wir hatten, glaube ich, alle eine Gänsehaut und einfach, ja, wir wussten, das ist jetzt, die Dramatik, die gehört jetzt dazu. Und dann kam noch am Renntag der Regen. Und irgendwie den ganzen Tag, wir wussten das schon, wir haben das schon gemerkt, was da heute Abend passiert. Wir haben gar nicht so viel miteinander gesprochen, wir haben auch nicht so, also es war einfach klar, was heute passiert und was unser Job ist. Und das war irgendwie die Fügung, würde ich sagen.
Das Schöne an dieser Situation finde ich ja, dass die Ersatzläuferin, die im Vorlauf gelaufen ist, nicht die Ersatzläuferin, sondern die Läuferin, die im Vorlauf gelaufen ist, auch eine Goldmedaille bekommt. Ja, das ist ja wirklich auch, das unterstreicht ja dieses Team-Ding. Ja, das gab es nicht immer, ja, aber das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass am Ende da alle mit einem riesen Strahlen rausgehen können.
Absolut. Also das war schon ein ganz besonderer Moment. Also generell so eine Siegerehrung im Olympiastadion war schon krass. Aber dass wir da alle fünf stehen durften, war richtig schön. Ich hätte mir noch gewünscht, dass auch Lisa-Marie Quaye mitkommen darf und auch eine Medaille kriegt, weil die war ja in der gleichen Situation wie ich. Also wir waren ja eigentlich beide Ersatzläuferinnen. Mhm. Wir waren beide nicht happy darüber. Und für sie war das dann ja am Ende noch viel, viel unangenehmer, als es für mich war, weil für mich ging es gut aus und sie musste dann ja mit leeren Händen nach Hause fahren. Ich glaube, Lukas Podolski hat auch nicht gespielt bei der WM und hat trotzdem den Titel Weltmeister bekommen. Deswegen hätte ich mir schon gewünscht, dass man das in der Leichtathletik auch so sieht. Aber vielleicht kann man das ja für die Zukunft noch irgendwie ändern.
Als Anstoß mitnehmen.
Ihr habt das aber geregelt beim ISTAF, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, ich war leider nicht mehr beim ISTAF. Ich habe dann eben auch durch diese ganze emotionale Achterbahnfahrt keine Energie mehr gehabt für einen weiteren Wettkampf auf dem Niveau. Und aber ja, die Mädels haben das geregelt.
Ja, gab es einen besonderen Staffelstab für Lisa-Marie Quaye, der ja von der Staffel praktisch für sie als Anerkennung dort überreicht worden ist. Ne?
Ja.
Wenn wir dann jetzt noch mal ein bisschen zurückspulen, du hast ja eigentlich schon im Juniorenbereich mit einer Staffel Medaillen gewonnen. Du hast bei den inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaften, den Relays, auch völlig überraschend mal so einen WM-Titel da gewonnen. Da hat ja auch keiner mit gerechnet. Du hast es angesprochen, ihr habt bei der WM in Eugene, wo relativ viel nicht geklappt hat für das deutsche Team, eine Medaille gewonnen. Ihr habt in München natürlich einen fantastischen Auftritt gehabt, der ja sicher auch eine Menge gemacht hat, kannst du auch nochmal erzählen. Was ist das mit diesen Staffeln? Was macht das in so einer Individualsportart, wo jeder nur auf sich selbst schaut?
Ja, Staffel ist immer was Besonderes, weil du halt einfach diese Verantwortung, die du sonst nur für dich selbst hast, mit anderen teilst und auch für die anderen hast. Und das macht es irgendwie spannender und gleichzeitig kann man halt irgendwie manchmal auch noch mehr erreichen, gerade im Sprint. Also das haben wir ja gesehen die letzten Jahre, was man gemeinsam dann doch an Medaillen schaffen kann. Ist jetzt Einzel über 100 Meter nicht ganz so einfach. Da ja, versuchen wir alle gerade noch irgendwie mal an einem internationalen Finale zu schnuppern. Ja, also München, weil du es gerade angesprochen hast, das war halt extrem. Also für mich war das ja wie ein Wohnzimmer. Es waren so viele Freunde, Bekannte im Stadion. Dann war es der allerletzte Wettbewerb dieser European Championships. Und vor uns die Männerstaffel verpatzt den Wechsel. Und das Stadion, es war ja Totenstille. Die waren ja richtig geschockt alle. Und wir haben das natürlich auch mitbekommen, haben uns dann nochmal so umarmt, uns zusammengefunden und dann gesagt, wir lassen uns davon jetzt gar nicht beeindrucken. Wir machen jetzt unser Ding und wir holen uns jetzt hier in unserem Wohnzimmer den EM-Titel und haben das dann gemacht. Auch nicht ganz ohne ja, Kuddelmuddel, würde ich mal sagen, mit Wechseln, aber es ist uns gelungen. Und ja, generell dieser Vibe von den European Championships war einfach, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber also für mich war das Hammer. Die Veranstaltung wahrscheinlich meines Lebens. Also das war einfach nur cool.
Das finde ich sehr spannend zu hören aus einem Mund, also von, du warst natürlich sehr sportlich erfolgreich, aber per se, also du warst einfach da als Athletin. Ich muss sagen, ich habe das als Zuschauer verfolgt. Natürlich kennt man viele Leute, die da noch teilgenommen haben persönlich, aber schon allein als Zuschauer, und ich war jetzt, ich glaube nicht jeden Tag im Stadion, aber 4 Tage oder sowas, ich fand das so Hammer, weil ich dann auch überlegen musste, wann war das letzte Mal, dass ich live in einem Stadion war, Stadion Leichtathletik. Also auch wirklich als Zuschauer, nicht als Athlet dann wieder so. Und da habe ich mir erst gedacht, wie geil ist eigentlich Leichtathletik? Und dann muss man auch sagen, dieser generelle Vibe in München, altehrwürdiger Olympiapark, Olympiastadion, aber auch drumherum in der Stadt, wie das am Ende gelöst und umgesetzt wurde, das fand ich, das hat sich so, das kannst du wahrscheinlich noch viel eher beurteilen, weil du warst die ganze Woche da und hast natürlich, wie du schon gesagt hast, noch viel mehr Leute von vor Ort in deinem näheren Bekanntenkreis. Das hat sich so schnell auf die Stadt ausgebreitet. Und ich weiß nicht, natürlich gibt jeder Veranstalter von irgendeinem Großereignis Mühe, das vorher entsprechend zu bewerben und zu positionieren. Wir wissen aber auch alle, München ist jetzt Fußballstadt, ein relativ großes Thema. Deswegen, es war jetzt, glaube ich, nicht ein Selbstläufer, dass das die Stadt so erfasst. Und dann waren es natürlich noch mehr Wettbewerbe als jetzt, klar, als nur die Leichtathletik. Ich weiß noch, am Königsplatz war ja, glaube ich, auch noch das Klettern aufgebaut und all sowas. Und das, oder auch Mountainbike-Rennen habe ich gesehen im Olympiapark. Das war ja total geil. Und ich glaube, das fanden total viele Menschen total geil, auch mal abseits von Fußball andere Sportarten quasi zum Anfassen zu haben. Wie war das? Also du warst ja wahrscheinlich die ganze Woche dann vor Ort in München, nehme ich mal an, oder? Ja. Hattet ihr Möglichkeiten, ich weiß, es ist immer ein schmaler Grat zwischen Stimmung aufsaugen und aber auch irgendwo bei sich in der Konzentration und im Fokus bleiben. Wart ihr irgendwie, hattet ihr Möglichkeiten, das so ein bisschen mitzunehmen, während ihr da wart eigentlich auch? Nicht so,
Wenig leider, weil wir sind ja immer irgendwie am Schluss als Leichtathleten, also es ist ja immer die letzten Tage und ich habe noch den 200 Meter Start ja gehabt, für den ich mich wie durch ein Wunder qualifiziert habe, was ja nicht meine Lieblingsstrecke ist, würde ich sagen. Und da hatte ich ehrlich gesagt ziemlich stressige Tage mit 300-200 Meter Rennen, noch einen Staffelvorlauf, also ich habe da wirklich versucht, nur Energie zu sparen und habe trotzdem...
Aber viel Stadionzeit gehabt, muss man ja sagen dann. Also viel
Stadionzeit gehabt.
Also wirklich innen drin sozusagen, ja.
Ja, vor allem bin ich auch nicht so schnell 200 Meter gelaufen, also noch ein bisschen länger die Stadionzeit.
so meinte ich das jetzt nicht, aber...
nee, aber es war richtig geil. Also die haben uns ja gefeiert wie Rockstars und habe auch danach Leute getroffen beim Gassi gehen, die hatten dann ein Shirt an mit European Championships drauf, wo ich mir dachte, hä, du hast doch eigentlich gar kein Interesse an Leichtathletik und ich hätte gar nicht gedacht, dass du da ins Stadion gehst. Und der meinte dann, boah, nee, das war so cool, da habe ich mir gleich ein T-Shirt gekauft. Und also so Erlebnisse hat man dann und dann merkt man wieder, was man eigentlich mit so einem Event auch erreicht und wie man die Menschen erreicht. Und das ist eigentlich, das macht es ja noch viel cooler, wenn man dann da auch unten stehen darf und dafür mitverantwortlich ist.
Eigentlich sagen ja die ganzen Sportlerinnen und Sportler, ja, Olympia. Das ist es, ne? Weil du über Vibe sprichst, ne? Das ist es, ja? Da muss ich unbedingt hin. So, du warst jetzt 4-mal da, ja? Die meisten haben es ja wieder vergessen, weil es war das erste Mal ja diese undankbare Rolle der Ersatzläuferin, ja? Nämlich in Rio. War das dann schon so ein Olympia-Feeling, obwohl in An- und Abführung du nur Ersatzläuferin warst? Oder wie war das denn dann für
Darf
dich?
ich kurz, ich, ich möchte ich kurz eine Einschätzung abgeben aus dem Bauch
Ja.
raus. Also, da warst du ja dann noch relativ jung, also noch viel jünger als du ohnehin noch bist, aber sehr, also sehr, sehr jung. Also, wenn Alex jetzt sagt, dass ihr das scheißegal war und das nichts mit dir gemacht hat, dann falle ich ihr vom Glauben ab. Weil ich glaube, jeder, der das erste Mal da dabei ist, egal ob du jetzt dann mehr oder weniger aktiv bist, so, ich glaube, das macht ja was mit einem. Also spätestens da wirst du ja wahrscheinlich gesagt haben, oder auch als Ansporn wahrscheinlich genommen haben, also das nächste Mal bin ich aber selber im Einsatz. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was kommt. Es würde mich sehr überraschen, wenn das so wäre. Mensch, du, das war ja gar nichts. Also.
Also da muss ich dich fast ein bisschen enttäuschen, weil es war
Was?
wirklich kein schönes Erlebnis für mich.
Oh, okay.
Also ich habe nicht mal die Bahn betreten dort. Es gab ja mal noch ein offizielles
Oh,
Training, wo man in das Olympiastadion
Das ging auch nicht.
konnte. Ich wollte nicht. Ich habe
Okay.
gesagt, ich bleibe am Aufwärmplatz, ich habe da gar keinen Bock, ich bin
Okay.
Ersatzläuferin.
Okay.
Ich habe es nicht gefühlt und für mich war das wirklich nicht das olympische Erlebnis, was ich mir ja,
Geträumt hast.
erträumt habe. Also für mich muss schon sagen, dass dieses Dabeisein dann doch nicht alles ist. Also zumindest nicht, wenn du nicht startest.
Gar
Also ich
nicht,
hatte
wenn
eine
du mal.
Teilnehmerurkunde, aber habe mich nicht wirklich als Olympionikin gefühlt. Seid ihr noch da?
Ja.
Ui. Ah,
Ja,
jetzt glaube
ja.
ich, habe ich wieder. Und war dann aber auf jeden Fall Ansporn, deswegen meinte ich vorher mit meinem Dad, habe ich da so ein, das versteht irgendwie keiner, aber wir sind irgendwie beide so. Uns hat es gut getan mit Tokio. Das war für uns so wie, jetzt haben wir, oder ich habe jetzt das Ziel erreicht, was ich als Kind erreichen wollte. Und er dadurch irgendwie auch, weil seine Tochter quasi endlich zufrieden ist. Und ja, also mich hat es schon angespornt, dass ich das auf jeden Fall mal für mich persönlich auch erleben möchte, in einer Einzeldisziplin auch. Obwohl Staffel, klar, ist immer cool und haben wir ja schon gesprochen, hat auch eine besondere Magie, kann auch viel passieren in beide Richtungen. Aber am Ende ist es ja doch eine Einzelsportart und je schneller und je besser du in deiner Disziplin bist, desto schneller und besser wird es ja auch für eine Staffel zum Beispiel. Und deswegen ist es schon immer die höchste Priorität, einfach so schnell wie möglich zu sein.
Da warst du schon mal im Halbfinale, was ja schon ein Brett ist, logischerweise. Und dann holst du deine erste olympische Medaille bei einer ganz falschen
Yep.
Veranstaltung.
Das ist da.
Und dann bist du plötzlich zum Bobfahren gegangen. Und jetzt auch noch mal ganz kurz für euch,
Das ist
damit
krass.
ihr das mal einschätzen könnt, ja. Also das Sprintrennen oder Sprinter im zweiten Teil oder parallel zu ihrer Karriere beim Bobsport landen, das ist ja
Nicht so
jetzt
unüblich.
keine Neuigkeit, keine Seltenheit, wie auch immer. Aber wenn man mal deine ausgeprägte Wintersportkarriere sich genau anguckt, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, dann war das ein Tryout, drei Weltcuprennen, Olympische Spiele, Medaille, richtig?
Ja, ich glaube, es waren 4 Weltcuprennen, weil
Wow!
das Bobteam Friedrich hat mich dann vor Weihnachten noch überredet, nochmal Winterberg zu machen, weil sie gesagt haben, das würde uns gut tun. Und tatsächlich war dann der zweite Winterberg-Weltcup nicht so gut, weil oder ich glaube, zu weit gelaufen bin. Und dann haben wir irgendwie einen Fahrfehler gleich an der ersten Bande. Und dann war das Rennen für uns gelaufen. Und das war, glaube ich, noch eine ganz gute Generalprobe dann vor den Spielen. Aber ja, es waren 4 Weltcups und auch eine witzige Geschichte dazu. Wir wollten in Innsbruck diesen Tryout eben machen, eine Woche vor dem Weltcup. Und wir haben uns auch schon aufgewärmt, waren schon im Starthaus. Und so 4 Schlitten vor uns gab es dann einen Sturz mit Blut auf der Bahn. Und dann wurde der Wettkampf abgesagt. Das heißt, mein erster Wettkampf war dann wirklich ein Weltcup. Und
Krass.
ja, so bin ich dann da reingeschlittert im wahrsten Sinne des Wortes.
Schlittern ist ein sehr, sehr gutes Wort dafür. Also nochmal, wie kam denn dieser Gedankengang zustande? Weil Ralf hat es ja schon gesagt, das werden auch sicherlich manche Zuhörer hier schon mal verfolgt haben, dass dann im Fernsehen erzählt wird ne, und Anschieber, dies, das, waren mal total gute Sprinter aus der Leichtathletik und so. Für dich war ja aber, glaube ich, in dem Entscheidungsprozess von vornherein klar, dass es das ja nicht das Ende deiner Karriere, also auf der Bahn sein wird, sondern das ist so halt so ein Intermezzo, sage ich jetzt mal, nicht unambitioniertes Intermezzo. Wie kam es dazu, das sozusagen so einzuschieben? Ich meine, klar, Olympische Spiele ist was Besonderes. Das in der Konstellation mit den 2 Medaillen kommen wir noch dazu, gibt es auch nicht so häufig. Wie kam das zustande? Oder hast du damals ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, zu sagen, that's it, vielleicht machen wir das jetzt noch 1, 2 Jahre oder einen Olympiazyklus und ich habe gar keinen Bock mehr auf Sprinten auf der Bahn?
Ja, das war so, dass ich eben diese Jahre vor Tokio ja immer so Nummer 5, 6 in Deutschland war, manchmal auch 7, 8. Und ich da tatsächlich schon öfter mal vom Bobverband Anfragen bekommen habe, ob ich.
Die scouten aktiv quasi.
Eigentlich wäre ich doch jemand für den Bob. Also ja, ich war immer so knapp am Kader und knapp an irgendwann der Norm und habe es nie geschafft. Aha. Und das wollte ich nicht, weil ich irgendwie nicht irgendwie so ein easy exit wollte. Und ich wollte nicht den. Ja, ich wollte erstmal schnell laufen und dann konnte ich das mit mir vereinbaren. Und vorher wäre das so zu einfach gewesen für mich, weil ich wollte ja erstmal schnell laufen. Und dann hat mich der Stefan Bosch, Bobtrainer, ich weiß gar nicht genau, wie die Funktion eigentlich ist, Bundestrainer, Landestrainer, aus Berchtesgaden nach Tokio kontaktiert, dass Mariama aufgrund von einer Verletzung im Team eine Anschieberin suchen würde. Ob ich nicht mal Lust hätte, nach Berchtesgaden zu kommen. Habe ich erstmal gelacht und zu Philipp gesagt, ja, nee, was will ich denn jetzt beim Bob? Jetzt bin ich schnellste Frau Deutschlands und hier Halbfinale und cool war es in Tokio und keine Ahnung. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann sind wir irgendwie irgendwo, wir sind ja hier in Altötting, recht heiliger Ort, mit dem Hund spazieren gegangen, haben uns auf so eine Kirchentreppe gesetzt und so, ja, wieso eigentlich nicht? Also jetzt wäre es doch cool, jetzt hast du dein persönliches Ziel erstmal erreicht, bist 11.01 gelaufen, ist doch eine coole Story, schau es dir doch mal an. Mhm. Und dann bin ich eine Woche später nach Berchtesgaden gefahren, habe Mariama kennengelernt, habe die ersten Schübe da in der Kaserne gemacht. Und dann dachte ich mir, na gut, so blöd stelle ich mich anscheinend gar nicht an. Dann machst du halt mal den Anschubtest mit. Auf dem Weg zum ISDAF noch in Oberhof vorbeigefahren und habe den Anschubtest auf Eis gemacht und mich quasi an dem Tag für einen Olympiaschlitten qualifiziert. Und so hatte ich dann irgendwie gar nicht so viel Zeit nachzudenken, weil ja dann die Bobsaison rechtzeitig losging, nachdem unsere Sommersaison beendet war. Und mit dem Patrick Seile, mit meinem Trainer, haben wir halt dann besprochen, wie wir das trainingstechnisch lösen könnten. Und der hatte ja zum Glück schon ein bisschen Erfahrung auch mit Bobfahrern und Anschieberinnen. Und ja, wir wollten halt einfach ganz normal trainieren und das konnten wir zum Glück auch so durchziehen. Und ich wollte auch unbedingt noch dieses Trainingslager auf Teneriffa vor den Spielen machen, was nicht so gut ankam, halt natürlich auch wegen Corona und noch eine Reise und Leute und Menschen. Aber mir war das irgendwie wichtig, dass ich halt meinem Sprinter-Lifestyle treu bleibe. Ja, und dann war es auch schon bald wieder vorbei.
Ja, aber wie war das denn, dass man dann das ganze Leben versucht, den Kreis zu schließen, ja, mit Papa im Gepäck, das dann geschafft hat und dann plötzlich bei Winterspielen auf dem Podest steht? Hast du dich da irgendwie gedacht, okay, jetzt bin ich hier irgendwie gerade im falschen Film?
Ja, und vor allem ja, so schnell, ich stelle mir das so vor, du hast dich da irgendwie so, bist da so reingestolpert, ja, muss man fast sagen. Klar, du offensichtlich ja auch dich gut angestellt, aber trotzdem irgendwie so da reingestolpert. Und dann zack, hier was, haben wir gesagt, 4 Weltcups später bist du auf einmal in Peking, muss das gewesen sein, Peking bei den Olympischen Spielen. Ja, dann macht man einmal da Olympische Spiele mit und gewinnt halt direkt die Silbermedaille. So. Das ist ja quasi, kann man das überhaupt so verarbeiten? Also das ist ja... Das ist ja nicht mal ein halbes Jahr so, wahrscheinlich, oder vielleicht war es ein gutes halbes Jahr.
Hört vielleicht. Sich so einfach an, wie du das jetzt sagst, aber also rein von dem, was ich auf dem Eis gemacht habe, war es auch nicht so schwer. Also es war ja einfach Sprinten und Beschleunigen. Klar gibt es da noch ein paar ja, zusätzliche technische Details mit hier umgreifen und man muss einfach einen Schlitten schieben und dann da reinspringen, aber das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also man hat es ja so oft gesehen, dass man tatsächlich über das Sehen das irgendwie schon, ja, also man weiß schon, wie man dann da reinspringt irgendwie. Aber was für mich eigentlich so der challenging Part war, war halt das Drumherum. Mhm. Also A, sind die Tage unglaublich lang, es ist immer kalt. Mhm. Dann diese Arbeit am Schlitten, da war ich ja, also ich kann mir erinnern, wir haben den Schlitten dann vorbereitet in Peking, in diesem Container, das ist ja auch immer alles sehr glamourös dann beim Bobsport.
Nicht, ja.
Der Inbusschlüssel hat irgendwie, ja, minus 5 Grad und so ja, läuft es da. Und dann haben wir eben die Kufen montiert und also ich habe ja auf meinen 2 Monaten, 3 Monaten Bobsport schon immer mitgelernt und auch versucht, immer alles zu machen und auch das Schleifen und alles, aber du kannst es ja nicht aufholen, was andere schon 5 Jahre machen. Ja. Also du bist ja ständig der Anfänger und das war eigentlich für mich so das Schwierigste, dass ich da nie super sicher war, wie ich es halt auf der Bahn oder vielleicht auch auf dem Eis war, weil irgendwo war ich immer der Anfänger. Mhm. Und dann haben wir eben die Kufen montiert und war natürlich auch aufgeregt. Ich meine, es war irgendwie Olympia und dann habe ich halt eine Mutter vergessen. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, Alex. Und dann habe ich wieder alles demontiert, wieder Mutter drauf. Und dann so, oh Gott, und auch heute ist auch noch Olympia. Also es war wirklich auch bis zum Schluss nicht so, ja, es ist auch mental challenging gewesen. Auch wenn es so einfach jetzt vielleicht sich anhört oder ausschauen mag. Aber ja, klar, es war eine mega geile Erfahrung. Ich kann es jedem empfehlen, der die Chance hat, wenn es nur mal Taxi-Bob ist, da runterzufahren, die Kräfte zu spüren, ist schon ein cooler Sport auch.
Also das wäre jetzt eher mein Thema gewesen, weil als Anschieber oder Anschieberin lieferst du dich ja aus, ne? Weil du springst rein, nimmst den Kopf runter, du siehst ja logischerweise nichts. Es ist irre laut in der Karre und es hat schon eine richtige Geschwindigkeit, ne? Mhm. Dann die Fliehkräfte hast du jetzt mal so kurz im Nebensatz angesprochen, aber das ist ja schon auch ein Brett, was da auf den Körper wirkt. Kopf runter und dann beten oder was ist das, was ist das für ein Erlebnis, wenn du das erste Mal machst?
Da bist du schon relativ passiv, das ist das, was du meinst, Ralf, oder? Dass du ja praktisch anders als in deinem sonstigen komplett. Naturell, wo du ja irgendwo Staffel nur bedingt, klar, da hängen noch drei andere mit dran, das hast du nicht in der Hand, aber sonst, wir kommen ja irgendwie alle aus dem Einzelsport, bist du ja irgendwie derjenige, der das Heft in der Hand hat, größtenteils, sage ich jetzt mal. Das ist ja eine komplett andere Situation als Athletin dann.
Verantwortung abgeben. Ich glaube, was Schlimmeres kannst du einem Sprinter oder einer Sprinterin nicht antun. Wir, die immer eine eigene Bahn haben und wir für uns selber verantwortlich sind mit großem Ego. Ja. Also ja, das war natürlich nicht so super easy am Anfang, aber ich war halt einfach auch mit einer der besten Pilotinnen der Welt am Start. Mhm. Also Mariama war schon Olympiasiegerin. Ich musste diese ganze harte Schule, die eigentlich alle meine Kolleginnen durchlaufen sind mit Stürzen und Anfängerpiloten und ja, einfach der klassische Bobweg, das konnte ich oder durfte ich ja einfach alles überspringen. Viele scherzen auch, dass ich gar keine richtige Anschieberin bin, weil ich nie gestürzt bin. Damit kann ich leben,
kannst gut leben,
wenn ich dann die Olympiamedaille wieder rumliegen sehe. Aber ja, es war schon, klar, sehr privilegiert, aber ich habe halt auch einfach meine Leistung gebracht und den Schlitten dann mit Mariama echt gut beschleunigt und ihr dann auch vertraut. Also musste ich ja. Es ist selber steuern geht gar nicht. Würde ich auch niemals machen. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Und sie hat ja auch einen sehr guten Job gemacht und mich mit jeder Fahrt sicher ins Ziel gebracht. Aber klar, die Kräfte sind krass, die Tage sind lang. Also es ist schon ganz anders als so ein klassischer Sprinter Lifestyle mit hier mal ein Lauf, dann wieder Füße hoch, dann noch ein bisschen in der Sonne chillen, Physio. Man steht so, irgendwie echt früh auf.
Perfekt.
So, sehr gut, dass du das endlich mal sagst. Dass du das endlich mal genauso rausarbeitest.
Hammer, weil es ist aus Alex Mund gekommen. Wenn ich als Marathonläufer sowas gesagt hätte, dann hätte ich immer gesagt, das ist so übertrieben, das ist auch Wahnsinn hier. Aber das ist der Hammer. Also ich dafür beneiden aber auch alle, glaube ich, die Sprinter, weil das ist der Lifestyle, den alle, glaube ich, gerne als Sportler gehabt hätten. So, oder denken wir sich so, scheiße, ja. Mann, wenn das Talent halt fehlt, dann muss man mit einem Marathon laufen oder sowas.
Ja.
Überragend. Das ist, Leute, das war das ehrlichste Abbild des Sprinters. Dasein, den wir wahrscheinlich diesen Podcast jemals bisher gehört haben. Überragend, sensationell.
Aber vielleicht sehe ich das auch nur so, weil ich das Extrem, das andere jetzt kennengelernt habe. Ich meine, beim Bob am Weltcup, du wärmst dich auf einem Parkplatz auf, hast, wenn es keine Minusgrade hat, noch irgendwelche Schlaglöcher mit Pfützen drin. Da hast du nie Spikes an eigentlich vor deinem eigentlichen Rennen und läufst aber trotzdem 100% und es ist immer kalt und das war irgendwie aber auch cool zu sehen, dass es halt auch geht. Also man kann deswegen trotzdem performen und man kann trotzdem mega schnell rennen und man verletzt sich nicht unbedingt deswegen. Also es gab jetzt da nicht für mich irgendwie eine größere Gefahr eigentlich. Aber als Sprinter, Sprinterin denkt man immer, es muss alles perfekt sein. Und eventuell konnte ich ein bisschen was von meinem Perfektionismus dann über Bord schmeißen.
Das war super.
Ja, auf der anderen Seite, also den einen Part hast du ja eben auch ganz kurz angesprochen, und zwar, dass dein Trainer ja eigentlich eine Bob-Vergangenheit hat, nämlich als Trainer für die Sprintfähigkeit von Bobfahrern.
Das hast du schön gesagt.
Winter.
Ja, genau.
Ja, aber ist ja so, ne? War doch, glaube ich, in Paderborn stationiert und hat Leute für Winterberg, für den Stützpunkt trainiert, wenn ich das so grob in Erinnerung habe.
Patrick? Weißt du? In Paderborn war er nicht stationiert, er war in München. Nee.
Okay.
Und hat zum Beispiel dann Hansi Lochner,
genau.
Dann auch mal Laura Nolte.
Wie komme ich auf Paderborn? Ich weiß nicht mehr, wie ich auf Paderborn komme, ja.
Ja, weiß ich auch nicht.
Ja, war
Aber
irgendwie
war in München
false
und
memory,
hatte auf jeden Fall Erfahrung und der hat mir dann halt auch die Sicherheit gegeben und das Know-how, dass es halt auch funktionieren kann. Also das Ziel war ja klar, ein halbes Jahr später WM und EM in der Leichtathletik zu machen. Und er meinte, das ist natürlich ein Risiko, aber wir könnten das schon hinkriegen. Also das war schon das oberste Ziel und ist uns dann zum Glück gelungen, auch wenn wieder mit ein bisschen Umwegen, aber ja, hat geklappt.
Jetzt hast du ja deine Trainersituation angesprochen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Patrick Seile ist, glaube ich, nach wie vor dein Trainer, so glaube ich. In Interviews rund um Dortmund hast du das jetzt, glaube ich, ein bisschen noch erweitert. Also sprich, du hast ja noch ein Funktionsteam um dich rum, die ähnliche oder andere Rollen auch übernehmen. Wie kam es dazu? Also, soweit mein letzter Stand war mal, dass der in der Schweiz, glaube ich, jetzt gebased ist, glaube ich, Zürich nehme ich mal an, glaube ich.
Genau.
Weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber das heißt, du wohnst in Altötting, hatten wir vorher schon gesprochen. Wie sieht so eine Trainingszusammenarbeit bei dir aus? Also mit den verschiedenen, ich sage jetzt mal, Akteuren, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht, also doch, ich sag mal, wir können es ja leaken, Alex ist eigentlich Pendlerin, die jettet jede Woche, so wie Berufspendler, einfach und einmal fliegt sie nach Zürich, dann hat sie da 3, 4 Trainingstage, fliegt dann wieder zurück und das jede Woche, nee, wahrscheinlich so ja nicht, sondern du wirst wahrscheinlich relativ viel dann erstmal okay, ja, das könnt ihr jetzt nicht hören, aber
Es
Alex hat
ist recht
zumindest
kompliziert.
das Handzeichen deutete an, es ist doch mit einem bisschen Pendeln verbunden, also weil alles alleine machen ist ja auch immer schwierig, nicht nur für den Kopf, sondern am Ende braucht ihr ja auch die technischen, auch das Feedback sozusagen von außen, schätze ich mal. Und dann kommt noch das mit Nationalmannschaft und Trainings. Also erklär mal kurz so ein bisschen unseren Leuten, die jetzt vielleicht eher Ausdauersport beheimatet sind, wie funktioniert sowas? Oder auch von den Trainingsanteilen, ist ja für uns auch spannend zu sehen, wie viel mal trainiert man am Tag, wie viel Kraft und so.
Ja, also bei mir ist es so, es war immer schon ein bisschen kompliziert, würde ich sagen. Ich bin ja ein Landei und habe leider, oder nicht leider, für mich passt es ja so, ich habe halt nicht den Luxus, dass ich jetzt zum Beispiel in Berlin aufgewachsen bin, dort meine Familie habe, meine Freunde habe, dort lebe, dort studiere, dort zur Schule gegangen bin, dort meine Trainingsgruppe habe und irgendwie mein Radius sich in meinem Kiez befindet, sondern ich musste immer schon im Winter mal eine Stunde entweder mich fahren lassen oder halt, als ich dann 18 war, selbst nach München in die Halle gefahren. Deswegen gehört das immer schon ein bisschen zu meinem Weg dazu, dass ich halt einfach viel auf der Straße bin und bin dann nach dem Studium erst bei den LG Stadtwerke München gewesen und dann recht schnell nach Mannheim gewechselt, weil ich dort studiert habe. Das heißt, ich war da auch schon immer irgendwie viel unterwegs, bin alle 2 Wochen heimgefahren, Freund zu Hause, Familie zu Hause, bin halt auch ein Familienmensch und hatte dann irgendwie immer auch das Bedürfnis, da doch zu pendeln. Und das hat mir eigentlich immer verfolgt. Nach Mannheim war ich mal kurz in Österreich, dann war ich aber relativ schnell in München wieder, weil Patrick Seile da Landestrainer war. Und er meinte, hey, eigentlich wäre ich für dich zuständig, hast du gerade einen Trainer, brauchst du Hilfe? Und so bin ich dann zu Patrick gekommen. Und das war 2019, das ist auch schon wieder eine Ecke her jetzt. Und dann hat Patrick aber eine Stelle in der Schweiz bekommen als Nationaltrainer Sprint und ist seit, ja, 4 Jahren in Zürich. Und dann ging die Pendlerei nach Zürich los, dass ich halt so 1, 2 Mal im Monat nach Zürich gefahren bin und den Rest habe ich eigentlich dann ja in München und zu Hause gemacht. Und wir waren halt auch immer viel in Trainingslagern. Und eben jetzt nach Paris habe ich mir dann noch einen Doktor ins Team geholt, den Dr. Tobias Alt, mit dem ich auch, als ich Bob gemacht habe, schon ein bisschen zusammengearbeitet habe und auch Patrick mit ihm schon lange zusammenarbeitet, um eben nochmal ein paar neue Reize zu haben. Und der ist aber in Dortmund gebased. Das heißt, aktuell bin ich entweder im Trainingslager mit Patrick oder so einmal im Monat chatte ich tatsächlich nach Dortmund. Das Klima möge es mir verzeihen, weil man fährt einfach 7 Stunden von Altötting nach Dortmund. Seid ihr noch da? Hört ihr mich?
Ja, leider war das jetzt in deiner Antwort ein bisschen zerhackt für uns.
Wo soll ich wieder anfangen?
Nee,
Die
es
ganze
ist
Antwort?
am
Es
Anfang.
ist, also, es ist nur für uns vielleicht in 3 Sätzen nochmal kurz ein Wrap-up, weil das war sehr, genau,
Genau,
unterbrochen.
also ich war immer schon viel unterwegs.
Genau,
Dann
Patrick
war
Seile
ich
München,
Patrick Seile
dann
München, dann
Zürich.
hat er die Nationaltrainerstelle angenommen, dann war ich viel in der Schweiz. Und dann habe ich eben im Vorfeld, da geht es jetzt wieder weiter, das habe ich noch nicht erzählt, 2 Jahre vor Paris entschieden, dass ich das irgendwie ein bisschen intensiver machen will und hatte dann auch zeitweise eine Wohnung in Zürich, um halt einfach öfter dort zu sein. Und das Projekt war aber mit der Wohnung schon bis Paris geplant und auch finanziell geplant. Ist ja doch eine ganz andere Welt da in der Schweiz, wenn man das so sagen kann. Und genau, und jetzt habe ich die Wohnung eben nicht mehr und dann nach Paris eben auch festgestellt, dass ich nochmal ein, zwei neue Sachen gerne haben und hören möchte. Und deswegen bin ich jetzt dann doch einmal im Monat in Dortmund. Und tatsächlich, weil du es vorher so schön gesagt hast, chatte ich da nach Dortmund, weil man von Altötting eben 7 Stunden ungefähr fährt. Und das möge mir hoffentlich das Klima verzeihen, dass ich das jetzt noch ein bisschen so mache, bis meine Karriere dann irgendwann mal vorbei ist. ja, tut mir aber sehr gut und hat ja zum Glück auch schon die ersten Früchte gezeigt am Samstag.
Vielleicht daran anknüpfend, ich bin jetzt nicht ganz so firm in Sachen Sportstätten in Altötting. Es würde jetzt nicht ganz den Standard von einem Olympiastützpunkt haben, schätze ich mal. Erfahrungsgemäß für euch zu Hause, die jetzt vielleicht irgendwo aus Flensburg kommen, Altötting ist in Bayern, es ist recht weit südöstlich gelegen. Könnte man wahrscheinlich schon von kontinentalem Klima sprechen, da jammer ich in Regensburg ja schon ab und zu. Weiß jetzt nicht so genau, wie es da so im Winter ist, draußen zu trainieren. Eine Halle mit 200 Meter Rundbahn, ist mir noch nicht bekannt, dass die da ist. Wie löst man das?
Ich fahre immer nach München. Also wie ich das
Das ist ja auch Minimum eine Stunde von da wahrscheinlich, oder?
Ja, voll. Wie gesagt, das mache ich schon immer. Das war auch, als ich 16 war, schon so, dass man halt, wenn man in Altötting oder Mühldorf trainiert hat, zweimal die Woche nach München gefahren wurde von eben meinem Vater damals. Deswegen ist es für mich jetzt nichts Neues, dass ich viel unterwegs bin. Und das mag für viele sich nicht nach der perfekten Lösung anhören, aber für mich ist es die optimale Lösung. Und,
na gut, wenn du wolltest sagen, das Umfeld muss ja für dich auch stimmen. Am Ende des Tages hilft ja nichts, wenn du in einer Stadt bist, wo du dich sonst überhaupt nicht wohlfühlst.
So ist es. Und das passt für mich. Und deswegen, ich bin einfach viel unterwegs. Und das ist auch Teil meines Jobs. Also Reisen gehört bei mir auch dazu. Genauso wie Schlafen, Essen, Trainieren.
Das musst du nochmal ein bisschen deutlicher machen, weil das ja nicht so ganz nachvollziehbar ist. Du hast halt praktisch ja einen zweiten Coach, der dir im Prinzip dieselben Anmerkungen oder Anweisungen gibt wie Patrick, dein Haupttrainer, nur in anderen Worten, in einem anderen Kontext. Ja. Ja, da wird jetzt ja nicht radikal was anderes trainiert, das ist ja Quatsch. Ja. Was ist das? Dieses Feilen da an, du hast es vorhin mit den Einlagen gesagt, an diesem 1%.
Naja, ich glaube, also Tobias ist Trainingswissenschaftler, also er ist einfach Wissenschaftler. Das, glaube ich, sagt schon einiges aus. Er ist einfach sehr genau und hat halt einfach nochmal einen ganz differenzierten Blick auf das und auch sehr, sehr genau und detailliert, wie es halt vielleicht manchmal gar nicht nötig ist, aber einfach hilft, wenn man jahrelang gehört hat, weiß ich nicht, zum Beispiel zieh die Zehenspitzen an, das ist ja so ein Klassiker in der Leichtathletik. Ja, entweder du machst es irgendwann oder du machst es halt nicht und wenn du es irgendwann noch hörst und eh schon machst oder wie auch immer, du hörst es halt einfach anders nach 10 Jahren als beim ersten Mal. Und dann tut es einfach gut, wenn jemand sagt, mach einen Footflick, das ist so ein klassischer Cue, den ich von Tobi bekomme.
Nochmal eben erklären, was das ist. Ja.
Das ist der Aufsatz mit dem Fuß, der sehr reaktiv ist und dann einleitet, dass das Schienbein nach vorne in den Shinroll rollt. Das ist vor allem in der Beschleunigung ein Thema, was dann halt einfach die ganze Kraft Richtung Ziel beschleunigen soll oder den ganzen Körper. Und es ist manchmal sehr abgenördet, aber mir tut es eben gut, dass ich halt einfach da auch nochmal ein bisschen, andere Wörter habe. Ich denke da sehr visuell auch und wir arbeiten auch viel mit Bildern und ist einfach nochmal ein bisschen Frische in das, was man schon so lange macht, bringt es, finde ich.
Also wenn man ja länger läuft, hat man ja auch Gelegenheit, darüber nachzudenken, sich selbst zu spüren, zu überlegen, was mache ich jetzt halt gerade mit der Hüfte oder mit den Armen oder mit dem Kopf, ja, also das schleift sich ja auch ab, das wisst ihr alle zu Hause. Philipp, ist ja klar, ne? Das hast du auch 23 Mal gehört, was du machen sollst, aber es schleift sich ab. Man hat aber ja theoretisch eine ganz gute Option, sich selbst zu kontrollieren oder nochmal nachzusteuern, ne? Oder nach einer halben Stunde zu sagen, oh, jetzt muss ich irgendwie mal, ne, mich wieder gerade machen, ja? Oder mal den Arm wieder bewegen oder nicht bewegen. Du hast 7 Sekunden, dann ist dein Ding vorbei. Draußen 11, dann ist es vorbei. Das ist verdammt wenig Zeit für eine dann doch sehr, sehr technische und sehr komplexe Bewegung. das kann ja nicht alles im Bewussten ablaufen. Da müssen ja Sachen in Automatismen münden, sonst wird das ja nie gehen. Wie machst du diesen Transfer oder wie macht ihr diesen Transfer?
Da hast du völlig recht. Also wenn man in den 7 oder 11 Sekunden nachdenkt, was man jetzt tun soll, dann ist das nicht gut für die Zeit und nicht gut fürs Gemüt. Also wir machen das eigentlich immer im Training und zwar mit Koordinationsübungen. Wir splitten das so ein bisschen auf, um es dann im Rennen bestenfalls nicht mehr machen zu müssen, dass es dann wirklich in Fleisch und Blut übergeht und dass diese Vorbereitungsübungen quasi mir dann helfen, im Wettkampf einfach abzuschalten und nichts mehr zu machen. Und so war das jetzt zum Beispiel am Samstag. Also von dem eigentlichen Finallauf kann ich euch gar nicht so viel erzählen. Weil
das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, ja. Was spürst du dann da überhaupt? Was nimmst du kognitiv überhaupt wahr?
Also maximal nehme ich mir eine Sache vor für so einen Wettkampflauf. Okay. Und jetzt am Samstag war das vor allem die Reaktion. Also diese erste Bewegung aus dem Block, der erste Schritt. Da hatte ich in den letzten Wettkämpfen ja einfach keinen Fokus drauf und das war dann auch echt nicht so gut. Und es hilft einfach schon extrem, wenn man halt mit Bewegung 1 vorne ist, weil man dann einfach sein Ding macht. Und in Berlin zum Beispiel war es so, ich war einfach ab Bewegung 1 hinten und dachte mir nur, scheiße. Und ja, das war jetzt eigentlich so mein einziger Fokus für den Samstag. Zumindest im reinen Rennen, in der Vorbereitung und beim Aufwärmen. Klar macht man auch diese Übungen, die man das ganze Jahr macht und guckt einfach auf einen reaktiven Fuß, auf ja, einfach diese ganzen Bewegungen kann ich jetzt nicht hier alle aufzählen, aber ja, am besten passiert das alles irgendwann unterbewusst. Dann ist es am schnellsten.
Und es war ja ein Fehlstart, ne? Also das kommt ja bei euch noch dazu, dass man eben ja auch darauf gefasst sein muss, dass es eben eine zweite, vielleicht dritte Wiederholung von so einer Situation gibt. Und du hast ja nachher erzählt, beim ersten Mal hast du dich schon sehr gut getroffen bei dieser initialen Bewegung. Denkt man dann, shit, den hatte ich eigentlich gut?
Nee, ich war total positiv. Ich dachte mir, okay, war gut, aber mache ich halt nochmal. Okay. Also, ja, es war einfach echt ein gutes Mindset da in Dortmund. Und ja, das war dann, glaube ich, am Ende ausschlaggebend für diesen Wettkampf, für diese Zeit.
Ja, das ist natürlich jetzt der erste Schritt, weil jetzt kommt noch eine EM und dann kommt so deine erste Hallen-WM. Ne?
Dann ja. Im September
jetzt kannst du diesen ganzen coolen Shit noch ein bisschen weitermachen,
ja, in der Hallensaison. Das stimmt, ja, ja, die EM mache ich jetzt tatsächlich. Bei der WM habe ich mich jetzt doch dagegen entschieden, obwohl ich noch nie eine gemacht habe. Also ich hätte es eigentlich gern gemacht, aber es ist einfach wirklich eine verdammt lange Reise und ja, ich glaube, ich bin jetzt Top 8 in der Welt mit der Zeit. Also es ist, wenn ich das reproduzieren kann, könnte es schon möglich sein, dass ich es im Finale erreiche. Aber das übergeordnete Ziel des Jahres ist einfach wirklich Tokio. Und ich glaube, da spare ich mir die Reise lieber und gehe eine Woche in Urlaub. Das wird auch Philipp freuen, dass wir mal noch eine Woche Zeit miteinander haben und auch mich freuen. Und dann kann ich einfach auch gleich wieder ins Training starten. Es gibt noch viel zu tun.
Gehst du im Urlaub mit deinem Mann joggen?
Auf gar keinen Fall. Aber er macht natürlich keinen Urlaub, sondern er ist im Trainingslager. Er hat sich für Lanzarote angemeldet im Mai. Und das heißt, ich werde den Urlaub zumindest tagsüber alleine verbringen, während er Swim, Bike, Run macht. Und wir werden uns dann zum Abendessen wieder treffen.
Gut, okay, dass du nicht bei 300 Watt auf dem Rad mitfährst, das kann ich nachvollziehen. Schwimmen und reaktive Leichtathletik sind Endgegner, das passt gar nicht.
Hab absolut kein Talent als Schwimmerin, aber manchmal fahre ich mit dem Fahrrad mit, wenn er joggt. Aber
Ja, das kann man ja machen. Ja.
Sehr selten, leider aktuell.
I got it. Yeah. Dann hast du ja noch ein anderes Thema mitgebracht, was ein Thema ist, das nicht ganz so einfach zu fassen ist, weil du nach deinem zweiten Mal Olympiamedaille ja eine Menge Aufmerksamkeit bekommen hast. Und dann stellen sich ja auch die Fragen, was macht man weiter, wie stelle ich mich weiter auf, wie stelle ich mich für die nächsten Jahre auf. Und da war ja auch die Frage dabei, Vereinswechsel, bleibe ich bei meinem Verein, wie läuft es halt eigentlich? Ne? Weil ihr denkt ja auch oft in so olympischen Zyklen, ne? Also dass man mal guckt, was passiert denn da. Ja, nimm uns alle mal mit, wie das bei dir war und wie es sich jetzt entwickelt hat.
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so damit befasst, weil für mich war eigentlich immer klar, dass alles so bleibt. Also ich ja, bin ja damals dann von Mannheim bewusst wieder in die Heimat gegangen und wollte, also eigentlich war der Ursprungsgrund, ich war in Mannheim dann mal Sportlerin des Jahres und zu Hause hat mich niemand gekannt. Also
Das ist krass.
nicht so, dass jetzt das oberste Ziel ist, aber auch so, ich wollte irgendwie dann schon mal auch so eine kleine Vorbildfunktion vielleicht einnehmen und so die Kinder in den heimischen Leichtathletikvereinen wussten jetzt nicht, wer ich bin und was ich mache. Und das fand ich irgendwie
Crazy.
schade. Und dann dachte ich mir, okay, wäre doch cool, wenn ich irgendwie so einen Heimatverein haben könnte. Und das ist natürlich immer schwierig, weil die Vereine, also zumindest bei uns auf dem Land, ja eher sehr klein und nicht mega professionell aufgestellt sind. Und wir haben da den SV Wacker Burghausen, die haben ja mal zweite Bundesliga auch gespielt.
In der
Und
Leichtathletik waren Sie mir vor deinem Wechsel dahin, muss ich gestehen, nicht sonderlich bekannt.
ja, das stimmt. Es gab auch noch nicht so viele aktive Leichtathleten dann. Ne? Und dann haben wir halt so gedacht, ja, das wäre halt, oder es war dann ja auch eine coole Möglichkeit. Die waren professionell aufgestellt, die hatten auch ein bisschen Geld und wussten halt, wie man irgendwie Wettkampfsport betreibt. Und da war ich dann ja seit 2019, 2020. Und im Herbst habe ich dann klar noch das Gespräch gesucht. Mein Vertrag lief Ende des Jahres aus und dachte, ich habe eine ganz gute Verhandlungsposition, wollte gerne, dass auch alles so bleibt. Habe gesagt, ich finde es eigentlich ein super Deal. Wie wir es machen, machen wir es einfach so weiter. Ist doch eine coole Sache für die Region und auch für die Kids. Und habe dann schon ein bisschen gehört, ja, mit Geld und so ist es immer schwierig. Sie haben sehr wenig Gewerbesteuereinnahmen, die Stadt Burghausen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin und machen das dann. Und dann hat mich leider vor Weihnachten die Nachricht erreicht, dass sie es nicht hinkriegen. Was natürlich.
Disclaimer kurz
Wechsel.
für
Genau.
die Zuhörenden hier. Das ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt, weil es gibt sowas wie eine Wechselperiode, Wechselfrist in der Leichtathletik, die mit dem 1. Oktober beginnt und mit dem 30. November endet. Und nur in dieser Periode kann man eigentlich einen Verein wechseln, ohne dass das eine Sperre sozusagen nach sich zieht. Das heißt, Weihnachten ist dann schlecht, wenn man dann hört, so Handschlag-Agreement bestand, aber ah ja, wir haben doch kein Geld.
So ist es ja. Also es war keine schöne Weihnachtsüberraschung am Donnerstag vor Weihnachten. Da muss ich echt sagen, war ich kurz, ja, habe ich die Fassung verloren und wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich jetzt tue oder was ich machen soll oder welche Optionen ich habe. Und war dann wirklich den Tag drauf nur am Telefon. Ich glaube, ich habe nur, also 6 Stunden telefoniert mit Sicherheit und einfach auch ja versucht rauszufinden, was sind überhaupt meine Optionen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Gibt es Ausnahmen? Ja, und das musste halt erstmal geklärt werden. Und das ist über Weihnachten und den Jahreswechsel dann gar nicht so einfach, da Leute zu erreichen. Hab aber, muss ich echt sagen, super Unterstützung bekommen, auch von Seiten vom Verband, vom Landesverband wie vom DLV auch. Und es haben sich alle da echt super engagiert und haben auch juristisch versucht, es für mich oder haben das dann auch juristisch für mich abgeklärt, dass es ein besonderer Grund ist in meinem Fall und ein Wechsel möglich ist. Für mich war es einfach so, ich sehe mich ja schon als bayerische Athletin und ich wäre auch gerne in Bayern weiterhin geblieben. Es war aber leider nicht möglich, das irgendwie zu ersetzen in Bayern.
Erstaunlich, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht mehr ganz so tief in den leichtathletischen Themen drin, wobei wir natürlich, kommen wir später zu, mit Klaus Detloff hier im Podcast auch vor einigen Wochen gesprochen haben. Das ist aber, stellen wir noch ein bisschen an, kannst du gleich dann dazu noch erzählen. Es gibt ja aber einen, früher gab es mehrere, wenn ich jetzt mal Fürth noch dazu nehme, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr die Zeit von früher, aber Stadtwerke. Ist ja jetzt per se schon ein Verein, der einmal relativ groß erstmal schon ist und zweitens zumindest in der Vergangenheit nicht finanziell nicht ganz schlecht ausgestattet war. Kann sein, dass sich das in der Zeit geändert hat. Wobei, da kann ich jetzt ja auch mal sagen, ich habe zwischenzeitlich, man ist ja dann irgendwie immer noch so in dieser Szene und Marketing und was weiß ich, Kommunikationsbubble drin, da kriegt man dann schon mal auch aus dem, ich sage jetzt mal, ich nenne jetzt keinen Namen, aus dem Umfeld Anfragen, ob man nicht Athleten kennt, die man da quasi hinvermitteln kann, war jetzt aber der Bezug eher bei mir jetzt logischerweise eher die Frage nach Leuten, die irgendwie längere Strecken unterwegs sind. Und das, was die mir geschickt hatten, das waren jetzt nicht die Deals, die dann in den Vertrag münden, sondern das war nur diese Prämienvereinbarung sozusagen. Da dachte ich mir schon, holy shit, was ist denn bei euch los? Also, das waren Zahlen, die kannte ich so nicht unbedingt aus bayerischen Leichtathletikvereinen, was die Höhe anbelangt für zum Beispiel den deutschen Meistertitel. Deswegen bin ich einigermaßen erstaunt, dass das offensichtlich dann aber bei dir nicht funktioniert oder erfolgreich war.
Ja. Man muss natürlich auch immer sehen, es geht ja auch immer um Budgets, ne?
Genau.
Die sind natürlich an der Stelle dann verteilt.
Ne? Das, aber es sind viele, es haben auch viele Athleten, die Stadtwerke verlassen letztes Jahr, muss man sagen. Oder zumindest Leistungsträger. Das heißt, entweder war da schon gar kein Geld mehr da, dann würde es mich doppelt überraschen, dass ich dann solche Sachen ja quasi mal übermittelt bekommen habe. Oder die sind gegangen, dann wäre aber meine Schlussfolgerung, da müsste ja Geld da sein, weil die haben ja früher bestimmt auch irgendeine Art von weitestens Sinne Aufwandsentschädigung, hoffe ich doch mal für sie, zumindest bekommen, weil die schon auch auf deutscher Ebene nicht unerfolgreich waren.
Also manchmal hat Philipp P. auch ein sonniges Gemüt und denkt sich, Geld muss doch,
ne, gibt's ja, ich kenne das zuletzt von den Marathonclubs, da habe ich dann erstmal festgestellt, so geht's auch quasi, das ist was ganz anderes mit der Leichtathletik früher so.
Ich glaube, in meinem Fall war es einfach ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Budgets waren alle verplant.
Verplant,
B, Zeitpunkt, die wirtschaftliche Lage, es war jetzt auch nicht so, dass hier Sponsoren Schlange stehen und irgendwie sagen, cool, ihr habt hier eine Athletin, die ihr vielleicht doch noch bekommen könnt, mach mal. Also, ja, es war einfach ein schwieriger Zeitpunkt, Worst-Case-Szenario, ja. Und genau, ich trainiere dann eben, wenn ich in München bin und alleine quasi trainiere, trainiere ich dann nicht mehr ganz so alleine, weil ich mich dann manchmal mit Yannick Wolf zusammenschließe, um einfach ein bisschen Gesellschaft im Training zu haben und hin und wieder kann man doch mal einen Start oder irgendwas zusammen machen.
Und der ist gerade Dritter geworden bei den deutschen Meisterschaften, über 60 Meter, ne? Also ist auch ein Sprinter aus der deutschen Spitzenklasse, für alle, die den Namen vielleicht noch nie gehört haben.
Genau. Und der hat mir natürlich schon erzählt, er wechselt jetzt hier und ich habe das natürlich ein bisschen mitbekommen, dass hier ganz viele Münchner Talente und Profis abgewandert sind. Und dann meint er so, du frag doch mal den Klaus, ich gebe dir mal seine Nummer. Ja, und so ging das eigentlich mal los. Und dann habe ich mal mit Klaus telefoniert und ich glaube, hier gab es ja auch schon mal einen Podcast mit Klaus. Es war jetzt auch kein Telefonat von 10 Minuten, sondern eher so 1,5 Stunden. Aber super aufschlussreich und mega interessant. Und er hat ja wirklich eine große Vision für die Leichtathletik, war selber mal Athlet. Und wir wurden uns eigentlich dann, was heißt einig, er hat mich sofort verstanden, auch meine Notlage erkannt. Und also es ist jetzt keine existenzielle Notlage, aber irgendwo ja schon einfach ein besonderer Umstand, dass da halt jetzt einfach ein Geld, mit dem ich einfach gerechnet habe, mit dem man seine Trainingslager bezahlen will, irgendwo fehlt. Und hat auch gleich gesagt, er kann sich das vorstellen, das zu unterstützen und da kriegen wir schon irgendwas hin. So war eigentlich sein Feedback kurz vor Weihnachten, was mich dann schon recht entspannt in die Feiertage hat gehen lassen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, ob vom Verbandseite das überhaupt eine Möglichkeit ist, dass ich nicht nur Verein wechsle, sondern sogar auch noch Landesverband wechsle, außerhalb der Wechselfrist. Und wie gesagt, da bin ich sehr froh, dass das dann super unkompliziert funktioniert hat und unterstützt wurde und ich da jetzt einen neuen Verein gefunden habe und zwar ab Sommer. Also
das wäre jetzt meine Frage, wie ist denn dann der Modus? Weil ich kenne kein Szenario, wo sowas schon mal bewilligt durchgeführt wurde.
Das ist ja das, was Alex gesagt hat. Das geht nur, wenn alle mitmachen.
Genau. Okay. Wenn ein besonderer Grund
vorliegt.
Dann
wählt man irgendwas aus einfach, also vom Datum her. Also das
so nicht. Es wurde jetzt quasi ein Freigabeantrag an meinen Verein gestellt und mein Verein ist natürlich auch super kooperativ, weil die wollen ja auch mir nichts Schlechtes und sind eigentlich froh, dass ich weiterhin da Unterstützung bekomme. Und da habe ich jetzt eine 3-monatige Frist, in der ich noch für meinen alten Verein starte. Deswegen bin ich auch vergangenes Wochenende noch für meinen alten Verein an den Start gegangen.
Ja.
Und in 3 Monaten werde ich dann für Cologne Athletics an den Start gehen.
Das ist mal cool. Also ich finde natürlich an der Nummer, und ich habe mich natürlich auch ein ganz klein bisschen gefreut, aus der Hinsicht über deinen Sieg am vergangenen Wochenende, weil wir kannten ja das Szenario vorher, wir hatten uns ja verabredet für heute eben, weil wir gesagt haben, wann passt es dir am besten, damit auch öffentlich zu sein und darüber zu sprechen und so. Und da hattest du ja schon vorher gesagt, pass auf, ich will auf jeden Fall noch die deutschen Meisterschaften in der Halle mit dem Trikot von meinem Verein machen. Nicht wissen, dass du da gewinnst, logischerweise, ja, aber das hat natürlich schon auch ein sehr cooler Schlusspunkt jetzt gesetzt, finde ich, ne? Weil du bist jetzt ja deutsche Meisterin von Wacker Burghausen, ne? Und das wissen jetzt ja auch noch die Kids bei dir zu Hause. Ne?
Genau.
Das ist schon richtig cool als Abschluss, das muss man ja mal sagen, auch wenn es eine schwierige Phase jetzt für dich persönlich war in den letzten Monaten. Ne?
Es war ja auch eine richtig coole Zusammenarbeit. Es war jetzt einfach
Ja.
die Kommunikation, wie es halt jetzt am Schluss lief, für mich nicht optimal. Hätte mir das ein bisschen anders gewünscht, hätte man da klarere Worte im Oktober gefunden, glaube ich, wäre alles ganz anders verlaufen. Aber ich hatte super 5 Jahre dort. Also wäre eben auch gern geblieben. Ich glaube, wir haben da schon in der Region ein Ausrufezeichen gesetzt und ich merke schon, dass da in den Vereinen viele Kinder sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles mir auf die Fahne schreiben darf, aber ich habe schon das Gefühl, dass Leichtathletik in der Region ein bisschen populärer ist, als es das vor 5 Jahren war. Und ja, deswegen war das jetzt auch für mich echt nochmal ein cooler Abschluss und freue mich jetzt aber auch, dass ich dann ein neues Trikot vertreten darf. Und ich habe auch mit dem Klaus das schon besprochen, dass ich mich als Bayerin fühle und eigentlich gerne Bayerin bin. Und das versteht er natürlich auch voll. Und wie wir vielleicht auch schon der oder die ein oder andere mitbekommen haben, gibt es da ja verschiedene Vereine unter Germany Athletics, mittlerweile auch Munich Athletics. Da ist aber, soweit ich weiß, der Verein noch nicht ganz fertig entwickelt, sodass man dann wirklich auch dafür starten kann. Aber wer weiß, was in Zukunft ist.
Ja, dieses kleine Häkchen in seinem Gedankengang hat ja auch Tobi Potier zum Beispiel, der Hochspringer, ne, das ist ja so ähnlich, der ist auch in München halt, ja, der identifiziert sich da auch total mit. Aber es geht ja nicht darum, alle nach Köln zu holen für Klaus Hedloff, obwohl, hey, welcome to sunny Cologne, ne? Wenn es bei euch regnet, ist hier Sonne. Ne? Ich wollte das nur noch mal eben sagen, ja, dass ihr das auch versteht. Ne? Das ist fast wie Trainingslager.
Ja, wir haben uns ja schon über die 5. Jahreszeit auch unterhalten. Irgendwann werde ich
Ja,
das
genau.
vielleicht mal noch miterleben dürfen. Vielleicht zum 11.11.
Ja,
dann.
das leider, genau, die eigentliche Karnevalszeit passt halt für Leichtathleten gar nicht,
Nee.
weil entweder ist an dem Wochenende sind deutsche Meisterschaften oder so wie jetzt ist genau zwischen den deutschen Meisterschaften und der Hallen-EM. Also das passt auf gar keinen Fall, das
Nee,
kannst du
das
gleich
stimmt.
vergessen. Da musst du erst deine Karriere, ne, in mehreren Jahren mal beenden. Ne?
Ausklingen lassen, ja.
Ja, also ich meine, das ist ja unter dem Strich insgesamt trotzdem sehr gut jetzt noch zu Ende gegangen. Ne? Weil klar, wenn man sowas hört und dann da plötzlich steht und denkt, okay, wie finanziere ich mich jetzt? Wie wird das halt in den Dingen, die ich ja trainingstechnisch machen will, muss? Denn das ist jetzt nicht so, damit ihr das zu Hause auch mal versteht, auch in dem Top-Bereich ist nicht alles durchfinanziert vom Verband, sondern da sind halt schon auch viele Sachen, die man selber bezahlen muss. Ne? Das ist, glaube ich, vielen Leuten
Absolut.
nicht klar.
Ja.
Wir reden hier nicht über Tennis, wir reden nicht über Golf, wir reden schon gar nicht über Fußball.
Gerade jetzt nach Paris, also ich weiß nicht, ob, also euch beiden ist das Potters ja sicher ein Begriff, aber das hat ja jetzt der Leichtathletik schon große Einbußen beschert. Das bedeutet zum Beispiel für mich auch, dass ich trotz Olympiamedaille meine Trainingslager jetzt selbst zahle und da sehr, sehr wenig Unterstützung seitens des Verbandes bekommen kann. Da kann der Verband nichts dafür, aber die Leichtathletik hat einfach im Vergleich zu allen anderen olympischen Sportarten sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Da hat unsere Bronzemedaille leider auch nicht das Ruder rumgerissen. Und das bedeutet einfach sehr, sehr viele Kürzungen und ja, Einbußen für den Deutschen Leichtathletikverband.
Das Schöne ist, ihr könnt es auch selber ändern. Nämlich abgerechnet wird bei den nächsten Weltmeisterschaften und alle Top-8-Platzierungen, ja, auch für euch zu Hause, alle Top-8-Platzierungen bringen dem Verband richtig Geld. Ja, also natürlich Ruhm und Ehre für jede Einzelne und jede Staffel, klar, aber die bringen dem Verband tatsächlich richtig Zuwendung. Und das ist die Währung für Verbände, sind Platzierungen bei dem sogenannten Zielwettkampf. Und das ist in der Leichtathletik die Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele. Leider, wir haben über München gesprochen, über ein herausragendes emotionales Ereignis, spielt aber für die Förderung gar keine Rolle. Gar keine Rolle. Ne? Das ist, muss man nicht immer verstehen, kann man auch nicht immer verstehen. Aber so ist die Realität im deutschen Sport. Deshalb, du hast ja das Ziel, ne? Du willst ja den nächsten Kreis schließen, ein Einzelfinale. Das kann in mehrerlei Hinsicht sehr helfen.
Das stimmt, ja, da hast du völlig recht. Aber ja, also ich muss schon sagen, dass ich ja da nicht ganz einverstanden bin, wie da die Sportförderung mit uns Leichtathleten
Ja.
so.
Also ich bin da bei dir, aber das hatten wir auch nach Paris schon, oder war es zum Jahresende, glaube ich, in einer relativ großen Folge, auch ohne Klaus damals schon mal thematisiert, zu sagen, dass das zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft halt eine Lücke, und das ist aber auch eine Frage, die man sich als Nation stellen muss: Wie viel Geld möchtest du ausgeben für Spitzensport? Oder du musst deine Erwartungen einfach runterfahren, weil die Welt des Spitzensports, auch wie gesagt außerhalb von diesen unfassbar umsatzstarken Sportarten wie Fußball und Co., professionalisiert sich wahnsinnig weiter, und es gibt halt viele kleinere Nationen, die sich nur Teilbereiche vielleicht aussuchen, um sich zu spezialisieren und da ihre Kräfte und auch ihre finanziellen Mittel bündeln. Und wenn du halt diesen Anspruch vielleicht noch hast, den wir Deutsche sicherlich über lange Zeit hatten, dass wir in allen Sachen möglichst gut sein wollen, dann muss man für alle Sachen auch eigentlich mehr Geld bereitstellen, weil sonst wird das ein sehr ungleicher Wettbewerb mittelfristig werden.
100%. Und nicht nur für unsere Athleten, sondern für Trainingsstätten, für Trainer auch. Ja. Also die Liste ist länger.
Ja. Und nur mal als Erinnerung, ich sage das immer wieder gerne, in der Leichtathletik hatten wir zuletzt immer zwischen 70 und 80 Nationen, die Medaillen gewonnen haben. Nicht teilnehmen, die Medaillen gewonnen haben. Und du warst auch bei den Winterspielen, aber du weißt selber, da sind 70 bis 80 Nationen überhaupt nur dabei.
Nicht mal wahrscheinlich, ja, im Bob. Also im Bob sicherlich nicht.
Naja, im Bob natürlich nicht, aber also insgesamt. Ne? Ja. Also das sind schon einfach ein bisschen Unterschiede in der Perspektive, die man hat, unter die besten 8 der Welt da zu kommen. Das ist halt einfach ein anderer Schnack in einem Wettbewerb wie 100 Meter Schnellrennen. Ja. Da hast du dir halt auch das Schlechteste ausgesucht.
Alles, was dann noch nicht technisch ist, je nachdem, ne? Nicht sonderlich technisch, also natürlich ist Sprinten auch technisch, nicht falsch verstehen, aber was dann nicht irgendwie noch Stabhochsprung ist oder irgendwie eine Sportart ist, sagen wir mal was wie Reiten, wo hoher finanzieller Aufwand mit verbunden ist, hast du natürlich einfach eine massive Konkurrenzdichte einfach, weil halt nicht viel nötig ist, um diese Sportart zu perfektionieren sozusagen. Laufen der Klassiker ja auch irgendwo. Das geht auch in Ländern, wo nichts ist einfach.
Da kannst du theoretisch ohne Schuhe machen.
Richtig, ohne Schuhe, ohne Stadion, ohne das geht das. Und da sind die natürlich dann schon, das ist halt der Punkt. Das finde ich auch wichtig. Das soll nicht Leistungen von Wintersportlern schmälern, aber es ist einfach für eine realistische Einschätzung schon wichtig, da auch mal einen Blick drauf zu richten, dass das vollkommen andere Konkurrenzsituationen einfach sind.
Ja. Du hast aber jetzt ja so viel Ehrungen mitmachen dürfen, wieder nach den Olympischen Spielen. Du bist ja mit dem Jet-Set der Sportpolitik, der Politik, ja, auf du und du. Da musst du mal jetzt, ne?
Ja, das mache ich schon. Ich rede mir hier schon den Mund fusselig bei den wichtigen Leuten.
Silbernes Lorbeerblatt zum zweiten Mal, das ist ja die höchste Auszeichnung, die man kriegen kann als Sportlerin. Dann verschiedene bayerische Preise hast du bekommen und so, ne? Und weil wir haben immer noch kein Sportfördergesetz, ja. Das muss jetzt, ja, jetzt geht es erstmal in die Koalitionsverhandlungen, aber da muss was passieren jetzt.
Den bayerischen Verdienstorden, und auf was ich am meisten stolz bin, ist das Bronzeschwert meiner Heimatstadt Töging.
Jawohl. Wow, also, aber hört sich sehr groß, schon mal wertig an, ja.
Ich kann es euch zeigen am Schluss von unserer Folge. Ich habe es hier so schräg hinter mir liegen.
Ja, jetzt bin ich echt gespannt. Mal zum Beschreiben, weil zeigen ist in so einem Podcast immer ein bisschen schwierig.
Ja, aber für uns schon später. Originalgetreue Nachbau von diesem Bronzeschwert, was da gefunden wurde mal.
Ach komm, okay, krass. Also ich dachte, so eine Miniaturform oder so.
Nee, ja, ist schon ein richtiges Schwert.
Ja, Wahnsinn, ey.
Ja. Aber nee, klar, also ich finde das auch ganz wichtig, und gerade wenn man die Möglichkeit hat und ein bisschen irgendwo in der Öffentlichkeit eine Plattform hat, muss man das auch ansprechen, und das ist wichtig, und da muss es Änderungen geben, ob das jetzt Breitensport ist, Nachwuchsförderung, gerade Nachwuchsförderung, weil klar können wir uns jetzt beschweren, was wir alles nicht kriegen, aber grundsätzlich kann ich jetzt von mir und auch, glaube ich, meiner Staffel reden. Uns geht's gut und wir können unseren Lebensunterhalt damit verdienen und wir haben ein schönes Leben. Aber wie man dahin kommt, ist oftmals viel, viel schwieriger. Und es gab Phasen in meiner Karriere, wo ich einfach die Unterstützung, die ich teilweise jetzt erst bekomme, viel, viel mehr nötig gehabt hätte. Und das auch dann nur durch eben mein persönliches Umfeld oder meine persönlichen Sponsoren stemmen konnte, sodass ich den Sport überhaupt weitermachen kann. Und ich glaube, da müssen wir einfach irgendwas ändern, dass wir halt Talente einfach fördern und dass da der Weg geebnet wird, um halt auch mal aus einer schwierigen Phase oder auch aus einer Phase zwischen Jugend und Erwachsenwerden irgendwie das überbrücken kann. Und da muss auf jeden Fall was passieren.
Absolut.
Sehr cooles abschließendes Wort von dir. Ja. super spannende 90 Minuten, die wir jetzt schon gesprochen 90
haben. Jetzt haben wir doch keine 60 geschafft und eigentlich muss, das haben wir jetzt noch nicht ganz.
Jetzt sag
wir
du am Anfang, mal, du wärst keine Ausdauerathletin.
Ja, Alex hat eigentlich gesagt, sie hat noch Training vor sich. Möchtest du das vielleicht zum Abschluss noch kurz auflösen? Und ich verweise noch kurz darauf, ihr findet Alex Burkhardt natürlich auch auf Instagram. Wir werden ihr Profil hier in den Shownotes verlinken und natürlich auch verlinken bei unserem Beitrag dann am Freitag. Das solltet ihr auf jeden Fall folgen für all das, was zukünftig dann noch ansteht. Und Alex, was steht jetzt noch an? Weil es ist jetzt ja schon heute ausnahmsweise mal nicht für Ralf eine gute Uhrzeit. Die Journalisten stehen ja immer erst um 11 auf. So. Also für Sportler, für mich ist eigentlich immer um 8 Uhr so normal. Aber deswegen für Ralf eigentlich eine super Uhrzeit heute aufzunehmen. Nee, es ist ein bisschen später. Warum trainierst du jetzt nochmal? Oder genau, wir hatten vorhin nur den ersten Teil der Story quasi gehabt.
Ja, ich habe mich schon aufgewärmt vor der Folge. Also wirklich aufgewärmt und habe dann den Anruf von meinem Mann bekommen, dass er leider bei der ersten Radausfahrt des Jahres mit dem Triathlonrad einen Platten hatte. Und dann habe ich ihn abgeholt und hatte dann keine Zeit mehr, das Training vor unserer Aufnahme zu beenden. Aber das ist kein Problem, weil es eh heute die eigentlich erste Einheit nach der DM ist. Und ich da jetzt noch ganz entspannt im Gym mein Training fertig mache.
Also das wollte ich sagen, du gehst jetzt nicht draußen auf der Straße laufen, im Bobfahrerin-Style, sondern
Nee, alles gesittet mit guten Bedingungen.
Dann sagen wir noch umso mehr herzlichen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast für uns alle. Hochspannend und super interessant, da mal reinzugucken und dass du all diese Sachen hier mit uns sehr offen geteilt hast. War ganz spannend und hat total Spaß gemacht. Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und freue mich, dass ich Gast sein durfte.
Ja, uns eine große Ehre gewesen. Vielleicht sollten wir öfters mal ein bisschen das Spektrum sportlich noch weiter erweitern von Ausdauersport in andere Bereiche. Das bringt total spannende Perspektiven mit sich. Euch da draußen, ihr Lieben, wünschen wir natürlich ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei was auch immer für eine sportliche Einheit ansteht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Karneval heißt das, nicht
sportliche Einheit. Karneval, ich wollte gerade sagen, in alter Frische, okay, für alle aus Köln und Umgebung vielleicht nicht ganz so frisch dann die nächste Woche, aber mit viel Spaß bestimmt.
Das glaube ich auch. Bleibt gesund.
Das ist das Wichtigste, so nämlich. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.